That's pretty beautiful. You're really on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 63, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir besprechen Woche 1 die News im College Football und werfen einen kurzen Blick auf Woche 2. Ja, das übliche Programm und zwei unserer Experten haben es in die Leitung geschafft, haben Spieltag 1 überstanden. Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
Moin moin und schöne Grüße aus Donostia, San Sebastian. Ich glaube, wir haben heute die wunderbare Situation, dass alle in der Leitung befindlichen Sofa-Quarterbacks nicht zu Hause, sondern in anderen Ländern weilen.
Genau, Aufnahme geschieht in Chicago, Illinois, ne? Ja. Und Sir Mieter ist auch in der Leitung, der ist gerade in Wien. Hallo Sir.
Ja, servus bitte. Howdy y'all.
Ja, servus, genau. Gut, dann besprechen wir schnell erstmal, bevor wir das Spieltagsgeschehen besprechen, die News, die uns letzte Woche alle erreicht hat. Es wurde entschieden, der Termin steht noch nicht so ganz fest, also spätestens 2026, vielleicht auch schon 25 oder 24. Die Playoffs werden erweitert auf 12 Teams von 4. Die 6 bestgerankten Conference Champions und dazu die 6 bestgerankten sonstigen Teams. Die ersten 4 Conference Champions haben dann eine Woche spielfrei, während die restlichen 8 sich also um die Plätze betteln. Die bei den 8 anderen Teams haben dann die 4 bestplatzierten Heimspiel. Das involviert auch, dass Notre Dame kein Conference Champion sein kann. Das heißt, Notre Dame hat nie spielfrei, wenn sie in den Playoffs sind. So, das ist also die Theorie. Jan, deine Reaktion, als du das gehört hast?
Ja, surprise, surprise, hat niemand mit gerechnet. Ja, nicht, sondern es haben alle damit gerechnet. Ich habe mir ja nun auch hier in diesem Podcast und anderswo den Mund fusselig geredet und die Finger wund geschrieben, dass das alles nur der Auftakt ist, die alten Playoffs dafür, dass man das eh erweitern wird. Lange Zeit hieß es, nein, das ist jetzt Ende der Fahnenstange. Nein, ist es natürlich nicht. Wenn Geld irgendwo gemacht werden kann, wird es gemacht. College Football bewegt sich gerade darauf zu, dass es eben dadurch, dass so viel dereguliert wurde, so viele alte Stützen weggebrochen sind, zum Teil ja auch sinnvollerweise, zum Teil nicht so sinnvollerweise, dass wir jetzt eben irgendwann quasi eine NFL-Light haben, dass wir eine Konzentration bei den Conferences haben. Natürlich gehört auch dazu, dass man natürlich die Playoffs auch noch richtig ausschlachtet und noch ganz vielen Teams die Chance bietet und das natürlich auch genauso verkauft. Ja, natürlich bieten wir jetzt viel mehr Teams die Chance, einen Shot auf die Championship zu haben. Wir wissen aber nun, seit der Einführung der Playoffs sind die Chancen, obwohl jetzt 4 Teams teilnehmen und nicht mehr wie früher 2 ein ICS-Finale machen, gesunken, denn die Konzentration hat dazu geführt, gerade eben durch diese Playoffs, dass immer dieselben Teams an der Spitze stehen. Das war in den Jahren der BCS, die sicherlich nicht konfliktfrei waren, durchaus noch anders. Ja, und jetzt haben wir eben dieses 12er-Modell. Du hast es ja gerade schon vorgestellt, die besten 4 Conference Champions haben halt spielfrei. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, es ist ein Platz reserviert für ein Non-Power-5-Team, für ein Mid-Major. Und wir haben eben die besondere Situation, dass Notre Dame, wie du auch schon gerade sagtest, nicht spielfrei haben kann, es sei denn, sie schließen sich irgendwann demnächst dann doch mal einer Conference an.
Und, ja, Notre Dame hat die Kröte so, aber im Augenblick willig geschluckt. Also sie waren Teil der ganzen Diskussion und haben es so auch akzeptiert.
Aber wie lange sowas hält,
ne? Ja, schon klar.
Die Playoffs sollten ja auch nicht in jüngerer oder in nächster Zeit irgendwie vergrößert werden. Jetzt wurden sie es ganz überraschenderweise doch. Von daher warten wir mal, ob das von Notre Dame jetzt wirklich nachhaltig so ist und langfristig oder ob sich da nicht doch noch was entwickelt im Laufe der nächsten paar Jahre. Ja, wir haben noch, also aus meiner Sicht positiv, da ich ja da bekennender Traditionalist bin, wir haben noch diese Saison und wir haben noch die kommende Saison sicher in Anführungsstrichen alten, neuen System. Und danach wird sich die Landschaft sowieso so wandeln, dass man sie kaum wiedererkennt. Da wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Ja, warten wir ab. Das muss man ganz klar sagen, die reguläre Saison, auch wenn man da noch so viel rumredet, sie wird entwertet dadurch. Natürlich, ein SEC-Finale ist eigentlich nur ein Spiel um die Setzliste und nicht ein Spiel um den Ausschluss oder die Teilnahme an einen solchen Playoffs. Und auch ein Spiel wie Michigan gegen Ohio State im vergangenen Jahr wird eigentlich nur bedeuten, wer kommt in der Setzliste weiter nach vorne, weil die Chance eben auf die Big Ten Championship hat, der andere kommt dann als At-Large rein. Von daher werden wir eben erleben, dass viele Spiele, insbesondere die Conference Championships, aber eben auch viele Spiele der Rivalry Week, nicht mehr ganz die Bedeutung haben, die sie jetzt haben.
Naja, aber das SEC-Finale, wenn beide ungeschlagen reingehen, dann ist es eh schon wurscht. Also war letztes Jahr auch so.
Ja, aber da waren sie nicht beide ungeschlagen.
Nee, aber wenn sie jetzt dieses Jahr ungeschlagen reinkommen,
hätte, wären sie raus gewesen.
Ja gut, aber wenn sie dieses Jahr beide ungeschlagen reinkommen, dann wissen wir, sie sind beide in den Playoffs. Also von daher, ja.
Das ist richtig, aber wir redeten ja jetzt von letztem Jahr.
Ja, ja. Aber gut. Sir, Meinung? Zu den 12er Playoffs. Ja. Außer, dass jetzt Texas mehr Chancen hat, reinzukommen.
No, guys, actually, that wasn't my first thought. Can Texas make the playoff? Because we are far away from that. We can talk about that later, maybe when they join the SEC. But the initial thought that I had was I remember when the Big 12 was announced. And maybe you know this, Jan, because it was the day when Nebraska's football program, it was the beginning of the end of the program. But anyway, I was thinking about
1997, you forgot about that?
No, I'm talking about the beginning of the end. It doesn't mean it's the end. It's like, yes, the program was good enough to win another championship, but then after that, you know,
a slow decline.
Yeah, Major Applewhite, Ricky Williams, and Mack Brown came into your life, and your life was forever ruined. So
in German, they say der Schrecken ohne Ende.
Exactly. No, but I was thinking more about the sport itself. You know, like everything that's been going on with all the expansion and everything. And you know, maybe we'll see it in a few years if all this expansion, you know, especially with the big 16 going from coast to coast, if that's really going to be an experiment that works properly. But that was my initial excitement as a fan, and I was really excited about that. But then, as a college football analyst and also maybe a cynic a little bit, I was really thinking about, yeah, we knew this was coming. Right. I mean, from the day the CFP was first announced, but even back then, before the guarantee of number one versus number two. I mean, think about how simple we were. Young, those simple days when the Cornhuskers were the best team in the land, and it was always the top ranked team was the national champion if they won the Orange Bowl. But we were complaining that why isn't the number one team, Nebraska, playing, let's say, the number two team, Ohio State, because they were tied to the Vols. But now we're here. So this was something that we knew was going to be coming. And especially after the last 5 years, we knew that the CFP of four teams was not enough. We knew when people start complaining, why are three SEC teams going to be in the top four? So one article that I read was really interesting to me was, why not go to eight? Why not take it, you know, baby steps, you know, go eight? But you know what? We would have to have that conversation again in a couple of years. So you know what? I think 12, not 16 and not 8. I think 12 is perfect. It covers all the conference champions. It covers wild cards. It covers all the top five SEC teams that can have a claim to get in the playoff. And I love that article because it talked about if we go back in the CFP era, if we had 12 teams, there are some interesting matchups. And if you include the bowl games that have now become irrelevant, I haven't watched the Bahamas-Jamaica Bowl in – oh, actually, I don't think I've ever watched that. But I've never watched – I haven't watched the Cotton Bowl in years because it's all about the playoff, the semifinals, and the final. And now if you incorporate the major bowls as the semifinals, I believe.
Yeah, I
And also home team. Yeah, exactly. And the home crowd, you're guaranteed a sellout in that first round. You're guaranteed ratings for the bowl games and, of course, for the final. And I think that we were heading to that, and I'm just glad that they came to the census and did that. So that was my two initial reactions. Is a personal thing, is that, that this is a shift in college football. And then, of course, on the business side, we will have a true playoff. I love it.
Das Ding ist halt, so sehr ich mir vorstellen kann, dass es so auf den Plätzen 5 bis 12 auch mal zu Überraschungen kommt. Ich weiß halt nicht, ob die ersten vier da nicht enteilt sind, aber ich weiß halt auch nicht, wie sich das dann im Recruiting verschieben kann die nächsten Jahre. Das ist halt der Punkt, wo ich tatsächlich ein bisschen in den Dunkeln stochere. Zumal ja, also was ja auch klar ist, unabhängig von irgendwelchen Playoff-Geschichten, irgendwann wird ja auch mal Nick Saban aufhören. Also geht die Dynastie dann weiter? Also gibt es dann weiterhin diese Konzentration? Gibt es dann wirklich diese Dynastie-Teams? Das ist dann die Frage, die man sich stellen kann. Aber da bin ich tatsächlich zu wenig so vom Gefühl in der Materie drin, wie so ein Recruiting abläuft, um sagen zu können, dann geht vielleicht dann doch nicht nach Georgia, sondern doch vielleicht eher nach, keine Ahnung, Team 4 bis 12. Jan, wie, also, meinst du nicht, dass ich das irgendwie verschieben kann?
Naja, verschieben kann sich das schon, dass jetzt eine Dynastie endet. Wir haben ja einige Dynastien enden sehen. USC ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür in den Nullerjahren. Oder eben Florida unter Urban Meyer Ende der Nullerjahre. Das kann natürlich immer passieren, aber das Problem ist ja, dass die Konzentration vorne, das mag sein, dass sich das ein oder andere Team in der SEC ändert, aber die Konzentration in der SEC ist einfach sehr hoch und das zeigt sich auch im Recruiting. Im Recruiting haben wir in den letzten Jahren immer wieder neue, in Anführungsstrichen, Rekorde gehabt, nämlich die besten Ratings für Recruiting-Klassen, einfach deswegen, weil sich das konzentriert hat, weil eben die Five-Star-Recruits nicht mehr, sagen wir mal, doch ab und an auch mal regional zum großen Team wandern, sondern erstmal gucken, oder viele erstmal gucken, kommen sie eben zu den Blue Bloods, kommen sie in die SEC zu den Top Teams, kommen sie zu Ohio State, kommen sie jetzt vielleicht wieder zu USC. USC hat ja auch nicht schlecht rekrutiert, kommen sie zu Texas vielleicht ein bisschen mehr wieder zurück. Auch da war es ja nicht so, dass Texas jetzt wahnsinnig schlecht rekrutiert hat. Oklahoma gehört dazu. Das kann sich zwischen diesen Teams immer mal ein bisschen verschieben und natürlich wird Alabama nach Nick Saban vielleicht erstmal zwei Schritte zurücktreten müssen. Und das ist ja nicht gesagt, dass Alabama jetzt immer da oben an der Spitze droht. Wir sehen das ja bei Clemson gerade auch, dass es vielleicht so einen kleinen Moment des Abriebs gibt, wobei Clemson eben kein typischer Blue Blood ist. Aber dennoch, ich glaube einfach, dass die Konzentration bleiben wird, dass wir eben wenige Teams haben, die immer an der Spitze sind, dass wir nicht diese große Durchmischung haben werden, die wir vorher hatten. Natürlich auch da immer Top-Teams und es war einfach schwieriger, über längere Zeit eben eine Dynastie zu formen. Das ist einfach leichter geworden in letzter Zeit, dass eben doch die paar Teams, die eben die Ressourcen haben, die Facilities haben, NIL wird dann eine größere Rolle spielen, weil natürlich kannst du eben bei einem dieser Top-Programme mit den Top-Revenues, mit der Präsenz im Fernsehen und so weiter mehr verdienen, auch über NIL, als wenn du irgendwie zu einem kleineren Team gehst oder was weiß ich, wie Ed Oliver als Five-Star zu Houston, zu einem Mid-Major wechselst. Wird dann nicht mehr sein, aber war damals so. Ich bin da einfach skeptisch, dass das für eine größere Durchmischung sorgen wird. Natürlich, das ist ja ganz klar, wenn wir Playoffs haben oder wenn wir K.O.-Spiele allgemein haben, natürlich wird es auch da immer zu einer einzelnen Überraschung kommen. Nur dann können wir auch sagen, wir machen die Regular Season als Setzliste, kriegen 128 Teams unter, damit fast alle FBS-Teams minus 3 und spielen das dann von 1 bis 128 durch. Auch da kann es natürlich mal sein, dass es zu einer großen Sensation kommt. Nicht wahrscheinlich in der ersten Runde, aber who knows. Nur
letztlich das ist übrigens der Reiz der March Madness, ne? Also das gibt es ja auch.
Genau, mag der Reiz der March Madness sein, da kenne ich mich nicht so aus. Aber trotz allem, um jetzt vielleicht eine Fußballanalogie zu verwenden, die Bundesligameisterschaft wird immer mehr wert sein als der DFB-Pokal. Es ist einfach so, weil das einfach das Ganze abbildet in der wahren Leistungsstärke. Man kann natürlich alles möglichst unwägbar halten. Man kann die Spiele verkürzen, nur noch ein Viertel, dann gibt es noch mehr Zufälle oder was auch immer. Nur letztlich ist der Reiz ja eine Mischung aus Überraschungen, die natürlich dabei sein müssen, aber eben auch, dass sich die Qualität durchsetzt. Und ich glaube, da werden wir vielleicht, wie gesagt, das ein oder andere Spiel haben, wo dann eben wirklich auch eine Madness herrschen wird. Ich glaube, es wird nicht so viel sein. Es wird, glaube ich, die Top-4-Teams nicht unbedingt treffen. Wir werden auch eine ganze Menge Blowouts in den Playoffs haben. Da müssen wir uns, denke ich, keine Illusion hingeben, weil letztlich hatten wir die jetzt in den Halbfinals auch des Öfteren.
Ja, wobei es gibt ein Element, das mich tatsächlich reizt. Das ist der Gedanke, dass irgendwie, keine Ahnung, so ein Florida oder Alabama bei einem schlechten Jahr oder wo sie dann halt mal Zweiter sind, ja, so irgend so ein Team aus dem Süden oder USC, da mal schön Mitte Dezember bei Wisconsin oder so antreten muss. Das finde ich reizvoll, dass es diese Bowls und diese Halbfinals sind ja auch immer weich gespült, weil sie im Dom sind oder im Süden. Dass wir nochmal solche Elemente reinbringen, hat ja auch seinen Charme.
Da würde ich dir durchaus zustimmen. Nur wie gesagt, davon müsste man dann abziehen, dass so ein tolles Spiel wie das letzte The Game, ein Schneespiel, ein Spiel, was Physis hatte, was wahnsinnig viele Storylines hatte, einfach aufgrund natürlich der Historie auch, dass das tendenziell entwertet wird. Natürlich wäre Michigan immer noch sehr, sehr glücklich gewesen über den Sieg, hätte ihn gefeiert und hätte eben die Chance gehabt, dann eben via Big Ten Championship Game auf einen der gesetzten vier Plätze zu kommen, First Round Bye zu kriegen. Aber dieses Do or Die innerhalb der regulären Saison, das macht es für mich am meisten aus. Das ist für mich der große Reiz von College Football. Du musst jede Woche deine Leistung bringen, kannst dich sagen, naja, ich setze im Championship Game, weil ich eh weiß, dass ich schon durch bin, setze ich vielleicht mal mein B-Team vielleicht ein oder irgendwie lasse ein paar oder schon ein paar Spiele, die angeschlagen sind, weil eigentlich geht es ja um die Playoffs. Dieser Moment von jede Woche ist Do or Die, weil es einfach eine reguläre Saison gibt, die keine einzige Niederlage in der Regel zulässt oder keine einzige Schwäche. Und wenn überhaupt, dann nur eine, und die darf nicht zu gravierend sein. Wir haben das bei Ohio State gesehen, die haben eben die dicken Klatschen bekommen vor ein paar Jahren in der regulären Saison, Iowa, Purdue. Dann war es vorbei, dann war es Purdue. Und jetzt wäre das eben, naja, gut, dann hat man eben vielleicht einen Shot weniger und dann ist die Chance auf einen gesetzten Platz deutlich geringer geworden, aber so ein großes Problem existiert eigentlich noch nicht. Und ich finde wirklich, die wichtigste und beste reguläre Saison in jeder einzelnen Sportart ist für mich College Football. Und das geht ein bisschen verloren. Aber klar, ich kann es natürlich auch akzeptieren, dass Sal oder auch andere sagen, ich will lieber die Playoffs haben. Nur Playoffs kriege ich in allen möglichen Sportarten. Diese reguläre Saison habe ich nur in einer.
Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Erstmal müssen wir erstmal gucken, wann es kommt. Und dann müssen wir sehen, wie es sich dann, wie gesagt, über ein paar Jahre dann entwickelt, wenn wirklich dieses ganze System College Football sich umstellt. Und das wird spannend, aber das ist eine Entwicklung über mehrere Jahre. Also da können wir sowieso nicht, also selbst wenn es 2024 kommt, wir können nicht, also nach 2024, im Januar 2025, werden wir nicht direkt sagen können, das war gut oder das war schlecht.
Nein. Und das ist ja natürlich auch eine Präferenzfrage. Lustig wird es so zu sehen sein, wann gibt es das erste Vierer-Halbfinale nur aus SEC-Teams?
Ja. Ich meine, es bleibt ja dieses subjektive Element der Setzliste. Da dachte ich mir so, ja, die besten 6 Conference-Champions. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ich immer so sehe, wie die letzten Jahre so ein bisschen so Conference-Champion-Teilnehmer, die eigentlich da oben nichts verloren hatten, so ein bisschen in der Rangliste gepusht wurden, so, hallo, das ein oder andere Pac-12-Team, ja, denke ich mir auch so, ja, super, das Element kriegen wir irgendwie nicht los. Aber, ja.
Das stimmt, aber ob die jetzt dann ganz oben landen werden in der Setzliste.
Nee, aber gibt es dann die Möglichkeit, dass quasi die Pac-12 so schlecht ist, also jetzt die Pac-12 als Beispiel, weil es im Augenblick der kränkelnde Kandidat ist, ja, dass man ihnen 2 Non-Power-5-Teams vorzieht. Aber auch das wird sich erst dann über die Jahre zeigen, wobei die Non-Power-5s müssen sich auch erstmal wieder sammeln, wenn die alle in die Power-5s gewechselt sind. Also, wie gesagt, da kommt viel Bewegung rein, müssen wir erstmal schauen. Gut. Wo wir weniger Spekulatius haben, ist das Geschehen vom vergangenen Wochenende. Es gab viele mehr und weniger unterhaltsame Spiele, wobei auch die vom Ergebnis weniger unterhaltsamen Spiele hatten dann irgendwie doch auf eine gewisse Art einen gewissen Unterhaltungswert. Also Woche 1 wurde gespielt, nach Woche 0 die Woche davor, und ein paar Highlights wollen wir uns vielleicht rauspicken. Der Backyard Brawl, Pittsburgh, West Virginia?
Backyard.
Backyard, ja. Brawl, ne? Zum ersten Mal seit 15 Jahren gab es das wieder und wir haben es vermisst und jetzt wollen es alle nochmal sehen. Pittsburgh gewinnt 38-31 gegen West Virginia.
Ja, Jan. Ich oder Sal?
Nee, fangen wir mit Jan an und Sal kann dann sagen, wie wir mit solchen Rivalitäten, ehemaligen Rivalitäten umgehen, die wir dann, wie wir die wieder reinbekommen, regelmäßig ins System.
Ja gut, das ist in der Tat eine schwierige Frage, da können wir vielleicht gleich drüber diskutieren. Die erste Erkenntnis dieses Spiels war, es hat sich gelohnt, es war einfach unglaublich intensiv. In der ersten Halbzeit war es nicht besonders punktreich, auch da war es schon sehr, sehr intensiv, sehr physisch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da haben die D-Lines auf beiden Seiten noch ziemlich viele Plays machen können. Wir hatten ein Duell zwischen sehr guten und gewachsenen O-Lines, die fast komplett zusammengeblieben sind, und hervorragenden D-Lines und vor allem einigen echten Difference-Maker auf D-Line auf beiden Seiten. Das hat sich dann gerade in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir eben auf der einen Seite mit Spielern wie Dante Stills bei West Virginia oder eben dann Kalijah Kansi und Baldonado bei Pittsburgh, dass die halt wirklich auch die O-Lines dominiert haben und uns den Quarterback schwer gemacht haben. Das war ja auch ein interessantes Quarterback-Duell, by the way, mit zwei Transfers, die ehemals USC-Quarterbacks waren, mit JT Daniels und Keaton Slovis, die beide auf ihre Weise eine ganz gute Partie gemacht haben. Nicht immer fehlerfrei, war auch kein fehlerfreier Backyard-Brawl, aber der wurde dann gerade in der zweiten Halbzeit doch relativ wild. Und man hatte den Eindruck, dass West Virginia das irgendwann ein bisschen im Griff hat, weil sie einfach relativ gut den Ball bewegen konnten. Vor allem mit JT Daniels, der eben Bryce Fort Wheaton einen sehr großen Receiver außen bedienen konnte. Und dann gab es eben kurz vor Schluss diesen großen Turn, dass Pitt erst den Ausgleich macht. Durch einen sehr, sehr starken Drive, dann mit Benny Kander im Running Back, der den Pass fängt und zum Touchdown läuft. Und dann eben der große What the Fuck-Moment, dass der Pass von Daniels von seinem besten Receiver Fort Wheaton halt wirklich, naja, der war völlig frei und lässt den, das sieht fast komisch aus, wenn er in die Luft abklatschen lässt, und der wird dann vom Pitt-DB halt zum Touchdown returniert. Und das war dann am Ende die Entscheidung. Man hat dann West Virginia kam dann nochmal ran, kam dann nochmal in die Hälfte von Pitt am Ende und ist dann wieder nochmal eng geworden, aber dann hat der Pass Rush halt endgültig dicht gemacht und das Ding entschieden. Ja, wirklich sehr, sehr spaßiges Spiel, war für alle was dabei, gab harte Hits, gab einige Defense-Plays, gab dann in der zweiten Halbzeit eine Menge Offense. Man hat nicht ganz verstanden, oder ich habe nicht ganz verstanden, warum man bei West Virginia nicht ein bisschen mehr auf CJ Donaldson gegangen ist, der Running Back, der also ein konvertierter Tight End, der auch immer noch mit ungefähr diesen Maßen spielt. Und der sah hervorragend aus als Runner, hat 7 Carries, 125 Yards, und eigentlich bei jedem Play hat er eine stete Gefahr, weil er einfach dieses High-Speed-Mismatch war auf Running Back. Man hat ihn, finde ich, dann ein bisschen zu wenig eingebunden. Wenn man merkt, dass jemand so on fire ist, dann gebe ich den Ball so lange, bis der Gegner ihn stoppen kann, und das konnten die Panthers nicht. Anyway, schönes Spiel. Bisschen glücklicher Sieg für Pitt, aber hat Spaß gemacht.
Stan, yeah. müssen wir nicht diese sinnlosen Spiele wie, keine Ahnung, Alabama gegen Citadel und ähnliche rausschmeißen und dafür jedem Team sagen, ihr scheduled ehemalige Rivalries, die wir lange nicht mehr gesehen haben, quasi um sowas wieder aufzuwerten?
Now, this is probably the reason why, if it was like one of the top five reasons why I love the SEC alignment of adding Oklahoma, Texas, is that all the major states, all states love inside rivals and cities, whatever you want to call it. I don't understand why the Aggies are running away. Why, you know, if you want to own recruiting in Texas, there's only one way to do it. And if you ask R.C. Slocum, he loved beating the shit out of Texas. And as they like to say, sawing our horns off. Because when you have recruits on Thanksgiving weekend and you're beating the team, you can say, do you really want to go to that school? I mean, it can go both ways. You can also, you know, John Makovic could say, listen, top recruit, we need you to beat those guys. It sucks to lose. But honestly, I think 70-30, when you see your school beating your in-state rival, and they're from Sugar Land, Texas, or from Frisco, Texas, or wherever, from the middle of nowhere in Texas, Oberpfaffen fucking ding, as I like to call it, the sticks. And you're going to say, look, not only are you going to beat the hell out of the Longhorns, beat the hell out of TU, that's what they say, beat the hell out of TU, but then also by playing for A&M, you can go and look at all the people we sent to the NFL. So it's, as you know, Jan, you mentioned recruiting. This is also going to help recruiting. So I hope the Aggies don't hide, and I'm glad they're going to be, hopefully they're in the same division, which will be good. I love natural rivalries. That's what got me into college football and also the bowl season, like good inter-conference and sectional regional matchups are really good. That's what got me into college football. It's like, wow, Florida State can play Nebraska in the Fiesta Bowl, and that's kind of cool. And because I realized there was a difference between that and the NFL. So that's what really got me. So the matchups, yeah. I mean, you mentioned, you know, Alabama playing Texas now, or – these one home and home series. If you remember, and for our listeners who are new to college football, those are signed and those are negotiated years in advance. And so Alabama is still going to play Texas, no matter how much we suck, because these are two brand names. Okay, it is funny. I didn't watch all the highlights of the Longhorn game from Saturday, but when they were kicking off, they said the 130th year of Longhorn football begins today. And I just remember my first year on campus was the 100th year of Texas football. And that, I thought, was an accomplishment. 130 years of Texas football. And imagine all the other schools that have traditions. And so Alabama versus Texas, no matter how sucky we are, that's going to get ratings. And that's why Fox made it their kickoff, you know, their big Saturday. You know, of course, it should be on ESPN. It should be a 3:30 game. But you know what? If it was Alabama 1 and Texas 9-7 or even number 2, you know that game for the SEC, that's a burn game, and that's a burn primetime game. So those are the kind of matchups I want to see. Now, Nicola, you mentioned about these, you know, these cupcake games at the beginning. I think it's kind of cool to have these good matchups in week 2 because you need teams to kind of work out the schedule. And obviously one team that definitely needed it was Oregon. This kid, correct me if I'm wrong, wasn't it Oregon versus Auburn in a kickoff in a kickoff game?
Yes.
And that catapulted Oregon to be in the national championship conversation. If not, they made the championship that year, I'm not sure.
No, they didn't.
I remember that, you know, this one kept them, or even if they lost that game, I think it was, 14-13 or something. You know, they keep you in the conversation, but 49-3, forget about it. You know, that's, you know, they no matter... If they only have this one loss, and you know, I'm sorry, Heather Dinich, in any conversation, Oregon can go through the schedule, which is a Pac-12 schedule, with playing nobody. They can be 12-1 Pac-12 champions. They are not making the CFP because that one loss will haunt them for the rest of the season. I'm sorry. So it can work both ways, Nikolai. You know, good matchups, bad matchups. But the only thing that I would really hope that changes is when Alabama plays Alabama A&M on week 13 in the middle of November. I think that's the stupid thing. You're in your conference schedule. Play your conference schedule. If you want to play a week nut, a cupcake, play in the first week, maybe the second week. But I think as the weather turns cool and people are going to come to campus, when Alabama plays Tennessee, when Texas plays Tech, that's when people coming to Austin, coming to Lubbock, coming to Tuscaloosa, you know, goddamn, yeah, they'll also come to Lincoln, and they will see those games. And so I don't mind the first 2 weeks, teams figuring out their offenses, figuring out their, I mean, especially with the new transfer portal, you need to figure out, is Quinn Ewers, is he going to play well, and is he going to park in the right place? Otherwise, his Aston Martin will get towed. You know, they need to figure that stuff out.
Gut.
Vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu diesen Rivalitäten. Ich fand es großartig, ne? Pitt und West Virginia, alte Big East-Rivalität. Die Conference gibt es im Football nicht mehr. Die beiden Teams sind halt abgewandert in unterschiedliche Conferences. Und du hast aber gemerkt in diesem Spiel, wie sehr die Fans auch danach gegiert haben. Das war eine super Stimmung. Das war einfach, gerade der letzte Drive von West Virginia, es war höllenlaut. Und als dann dieser fast mirakulöse Pass am Ende von JT Daniels fast noch angekommen wäre, Letzter Spielzug, fourth and very long, und er da irgendwie auf der Seam Route den Receiver fast trifft, dort mega enger Deckung, war ja super, super knapp dann kurz vor der Endzone, wie das Stadion danach explodiert ist, als das Incomplete gegeben wurde. Ach, das willst du doch haben. Das sind doch genau die Dinger. Das ist doch genau das, was es ausmacht. Und von daher, ich habe kein Problem damit. Du wirst jetzt nicht für jedes Team, weil ja viele Teams auch dann doch Conference-treuer waren, du wirst nicht für jedes Team eine Rivalität finden, die du da jetzt einspielen kannst, irgendwie, die sie sonst oder die sie nicht sowieso im Schedule haben oder eben in der Rivalry Week, wenn du schon unterschiedliche Konferenzen zugehörig bist. Aber wenn du so eine Möglichkeit hast, jetzt ja auch mit Nebraska, Oklahoma, dann nimm das doch wahr und mach daraus doch auch was Regelmäßiges. Selbst wenn es dann eben nicht jedes Jahr ist, aber dass du, was weiß ich, 4 von 6 Jahren sowas hast. Bitte.
Ja, also Hauptsache, Hauptsache,
es brennt. Hauptsache, es brennt.
Genau, ja. Also, aber da müssen sich mal die Verantwortlichen von Pittsburgh und West Virginia hinsetzen und sich fragen, ob man das nicht öfter machen müsste als alle 15 Jahre und wieso man es die letzten 15 Jahre nicht gemacht hat. Und andere dann im Beispiel dieses Spiels dann auch. Gut, dann fliegen wir schnell über den Rest. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten wir noch Purdue gegen Penn State. Purdue verliert 31-35. Jan, ich bin kein Fan beider Teams, aber also das Tackling von Purdue und das Clock-Management haben mich dann schon so ein bisschen an den Rand des Wahnsinns getrieben.
Ja, kann ich nachvollziehen. ich habe das ja auch bei Twitter verfolgt, dass du nicht unbedingt Fan der Play-Calls in der zweiten Halbzeit der Boilermakers warst.
Du führst. In den letzten 5 Minuten sind sie genau einmal gelaufen.
Es ist halt einfach so, Purdue mit Jeff Rom geht against the grain. Ich hatte das in der Preview auch schon genannt. Es ist das eine Team, was dezidiert in der Big Ten West, was dezidiert passlastig ist. Natürlich ein Ohio State in der Big Ten East ist auch mal passlastig, weil sie halt einfach die entsprechenden Spiele haben. Bei Purdue ist es quasi System. Egal, die haben Rondae Moore verloren, die haben David Bell verloren, die sind trotzdem weiterhin passlastig. Sie spielen ihr Kurzpass-Spread-Spiel einfach durch.
Ja, macht ja auch Spaß zuzusehen, aber nicht am Ende.
Ja, richtig, aber sie haben halt auch einfach schon lange keine guten Running Backs mehr gehabt, darum setzen sie auch so gern ihre Receiver ein, Rondae Moore kann davon reden, Jackson Anthrop die letzten Jahre auch. Das ist einfach so. Das ist das System von Brown, damit lebt er und damit geht er dann auch notfalls sterben, wenn es irgendwie nicht passt. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand das war
perfekt. Irgendwann hast du 2. und 30, ja? Oder 2. und 25 und 3. und 30. Dann lauf doch, dann klau doch wenigstens die Auszeiten. Ja, nee. Und Incomplete.
Ja, bei einem Spiel, was dann letztlich ja doch relativ spät ist, entschieden worden ist, hätte man das vielleicht machen können. Wobei man natürlich sagen muss, also der größte Bock war natürlich
vor der Halbzeit.
War natürlich direkt vor der Halbzeit dieses Ding auf Brandon Strange, also der Penn State-Titan, der einen längeren Ball fängt mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Ich glaube, das Play fing an der 18 Sekunden oder so, ist auch egal. Und der dann ja zwei groteske Tackles bricht. Wohlgemerkt von Spielern, die vorher in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht getackelt haben, aber das darf natürlich nicht passieren, dass dann ein Titan halt so einen super langen Catch and Run, fast 70 Yards, dahin legt mit auslaufender Uhr in Anführungsstrich. Das darf nicht passieren. Ne? Also Purdue hat in der ersten Halbzeit, fand ich eigentlich, das sehr gut gespielt und dann, ja.
Auch in der zweiten Halbzeit war ja von Penn State lange nichts zu sehen in der Offense.
Richtig, aber ich gehe jetzt ja erstmal von diesem Play aus, da wissen wir ja noch nicht, was in der zweiten Halbzeit passiert. Sie spielen es ja eigentlich wirklich gut gegen ein Team, was insgesamt sicherlich talentreicher ist, was auch favorisiert war. Und dann laden sie die quasi zu 2 Touchdowns innerhalb der letzten 2 Minuten ein und kriegen es ja dann hin, wie du schon sagtest, in der zweiten Halbzeit. Sie haben ja mit Charlie Jones von Iowa, darf man nicht was drüber reden, aber der sah halt, also die haben 2 Iowa Receiver als Transfers mit Tyron Tracy und Charlie Jones und beide sahen plötzlich in einem neuen Jersey irgendwie dynamischer aus. Also, keine Ahnung, ob das irgendwie.
Und man hat gesehen, es hat Iowa die letzte Dynamik geraubt, da kommen wir gleich zu.
Aber das Charlie Jones übrigens vorher, das ist sein drittes Team, vorher auch bei Buffalo gewesen in seiner freshman Saison, da ist er nach einer Saison raustransferiert, weil er sich für zu gut hielt. Ich habe das außer im Returning lange nicht verstanden, jetzt schon, weil jetzt hat man gesehen, es lag dann vielleicht doch eher an den Hawkeyes. Ja, und dann kommen sie ja wieder zurück, sind in Führung und dann lassen sie halt wirklich und machen ja den P6. Also Clifford, der
Quarterback. Oh, was für ein Sägeschiff, dieser Ball. Oh.
Ja, der ist über Freund und Feind bis auf einen Feind hinweggesegelt. Und zwischendurch musste der Clifford raus wegen seiner Verletzung. Hat er diesen Shot auf die Rippen bekommen durch und Drew Eller, der Five-Star-Recruit, durfte mal kurz ein paar Plays rein und hat schon gezeigt, oh, der Arm, der ist schon natürlich super, super nice. Ist natürlich noch nicht erfahren genug und von daher bin ich jetzt auch kein großer Fan von sofortigen Wechselspielen. Denn Clifford hat ja in diesem letzten Drive gezeigt, dass er, wenn es darauf ankommt, das war ein Drive, den musste er nehmen. Da bin ich schon relativ überzeugt von. Das sah sehr, sehr gut aus. Grundsätzlich läuft die Uhr natürlich, weil Aller wird irgendwann spielen. Ob das diese Saison dann schon ist, relevant, wenn Clifford sich nicht verletzt, werden wir abwarten müssen. Für Penn State ein super wichtiger Sieg, der viel Druck nimmt. Purdue wird sich ärgern, weil letztlich mussten sie das Spiel nicht verlieren.
Nee, mussten sie nicht. Ansonsten an dem Donnerstag noch der sensationelle Overtime-Sieg von Akron gegen San Francis. Ja,
ich hab's sonst, gesehen.
Ich habe es auf Twitter verfolgt, dass du da schlaflose Nächte hattest, aber wahrscheinlich eher wegen Purdue und Pittsburgh. Gut, dann kommen wir auf die Nacht vom Freitag zum Samstag. Wir schreiben auf, ohne es groß zu kommentieren, dass Virginia Tech wieder gegen Old Dominion verloren hat. Wir schreiben auf, dass Charlotte gegen William & Mary verloren hat. Wir schreiben aber vor allen Dingen auf ein interessantes Spiel, wieder in der Big Ten, Jan, zwischen Indiana und Illinois und auch das im letzten Drive entschieden. Auch da, Illinois wird sich ärgern können, aber am Ende war Indiana dann das cleverere Team.
Ja, aber nicht das Bessere, meiner Meinung
nach. Nö. Also noch kurze Randnotiz zum Purdue-Spiel. Meine Wenigkeit und dann gibt es der Fox-Kommentator, waren im gleichen Stadion. Beide haben das Stadion unbeschadet wieder verlassen.
Ja, das lag aber auch nur daran, dass du am Anfang nicht wusstest, dass er das Spiel übernimmt. Und als ich dir diesen dezenten Hinweis gegeben habe, hast du nicht mehr geantwortet. Da wusste ich nicht, ob du jetzt in irgendeinem Attentat bastelst oder so. Aber es hat ja offensichtlich für euch beide gereicht. Ja. Indiana gewinnt. Illinois war eigentlich, also eigentlich dürfen die das Spiel nicht verlieren. Die haben
vier Turnover gehabt, ne?
Deutlich mehr First Downs. Die haben über 36,5 Minuten Time of Possession gehabt, aber vier Turnovers. Gut, der letzte Turnover war eben dann dieses das Desperation Play, der Lateral, das ist egal, aber dazu gab es diesen Drop in der Endzone, dann gab es diesen engen Call, wo Hightower einen Touchdown fängt, der incomplete gegeben wurde, wo sich aber auch dann die Kommentatoren, naja, sagen wir mal, nicht ganz einig waren, oder ich hätte auch gedacht, man hätte da durchaus auch anders callen können. Da hatten ein Forward Goal an der One, was nicht geklappt hat, jetzt rede ich wieder Englisch. Eine Interception in der Field Goal Range, also das war wirklich schon ziemlich, sagen wir mal, unklatsch. Also das hatte was von Nebraska ein bisschen. Und wie gesagt, Indiana hat das solide gespielt, die haben mit Basilek, dem Mizzou Quarterback, haben sie jetzt einfach einen deutlich passlastigeren Ansatz. Das macht Sinn, das sah auch ganz gut aus, auch mit den Receivers. Nur letztlich, diese Illinois hat eine gute O-Line, sie haben einen hervorragenden Runner mit Chase Brown, der genau dieses Zone-Running perfekt beherrscht, mit seiner Vision, mit seinem Burst. Sie haben mit Isaiah Williams, ehemaliger Quarterback, einen super quicken Slot-Guy, der halt underneath für wahnsinnig viel Unruhe sorgt, mit dem Ball in der Hand wahnsinnig viel anstellen kann. Die Defense hat eigentlich auch ganz okay gespielt. Die haben Indiana nicht laufen lassen. Gut, bei den Hoosiers und Laufspiel, das ist seit Jahren irgendwie hinüber. Und haben aber auch, fand ich, im Passspiel jetzt, sie haben ein paar Plays zugelassen, aber insgesamt sah das eigentlich gut aus. Dieses Spiel dürfen sie nicht verlieren, Illinois. Und haben sie aber, weil wenn du dann eben dem Gegner diesen einen letzten Shot lässt und der dann eben vielleicht auch ein bisschen im Hurry-Up-Mode ist und ein bisschen mehr riskiert und dann machst du die ein, zwei Plays nicht, dann geht so ein Spiel halt so aus.
Ja, so endete also das Spiel 23-20 für die Indiana Hoosiers und das mit dem Touchdown. Ich habe nur eine Wiederholung im Stadion gesehen, da ließ es sich nur schwer erkennen auf so einem, und das war die andere Seitenlinie von die andere Endzone. So war der weiteste Punkt, wo es hätte sein können für mich. Kein Gefühl dafür. Im Stadion habe ich gesagt, der war gefangen, aber dann langes Replay und dann doch nicht. Gut. Dann schauen wir auf den Samstag und da gab es viel zu sehen. Alabama verprügelt Utah State 55-0. Dann Sal, Ohio State gegen Notre Dame. Wir haben viel geredet über diese Offense von Ohio State. Wir haben viel geredet darüber, dass Notre Dame neuen Coaching-Staff hat. Am Ende ist es ein 21-10, wo Notre Dame Ohio State zwei Quarter scoreless hält und daraus dann vielleicht nicht genug Kapital schlagen kann. Aber Sal, haben wir jetzt die Notre Dame Defense unterschätzt, die Ohio State Offense überschätzt, oder müssen wir sagen, erstes Spiel und dann passiert sowas halt?
That's what I was saying earlier, that you need that first game to figure things out. And yes, number one versus number, or the top 10 matchup. What was Notre Dame's ranking? Seven?
Five.
You have two versus five. And championship's on the line from day one. You know, when people talk about the CFP expansion, the first thing they said, oh yeah, it's gonna relegate the regular season. I said, no, I don't think so. I think every game's gonna count. This is what I love about it. They need to work things out. So I don't think it was about underestimating your opponent. I think that they needed one or two quarters to kind of throw some punches, see where they land, see how their opponent acts. It was an entertaining beginning. And of course, what really made it entertaining was that Notre Dame had a lead. Notre Dame was like, oh my God, they're gonna go into Columbus to win it. I'm trying to think, when did Texas, when they won the championship in 2005, they played at Ohio State. And that win catapulted them into a winning, an undefeated season. And of course, they made it to, they were number two. There was no doubt that they were undefeated and they deserved to be the number two team to play USC. A win like that for Notre Dame, I was already thinking that during this, like, holy shit, this would solidify them for the rest of the year, no matter which shitty ACC teams they beat, no matter who they play, they will be. And actually, Notre Dame plays one of a really good schedule, other than some of the weak ACC teams. They would be number two, and they would be the top four. There would be no doubt about their resume. But then, yes,
ich kann auch sagen, auf den Tribünen rieben sich die Notre Dame Fans verwundert die Augen. Und die Ohio State-Fans waren leicht frustriert, dass es dann über zwei Quarter nichts ging. Ja, also.
Yeah. But those are the fake fans. The real fans would be like, okay, holy shit, now we're going to see what kind of team we have. Am I going to invest my time this season? Are we going to beat Michigan? You think about it, like, holy shit, are we going to be able to beat Michigan? Are we going to win the national championship? And but I don't know what they said afterwards, but definitely what they should be thinking about, like, holy shit, a top five team came into our stadium. As Mike Tyson says, everyone has a plan until they get punched. Okay, so Ohio State got punched. They got up off the mat, maybe after a standing 10 count, and they came in and they went in. Or not a standing 10 count, a standing 8 count. They got up and they said, okay, now it's our game. And you know that's what's going to happen. And now Ohio State, and this is what's really awesome about winning a game like this, is that they can take that momentum. The coach can say, guys, remember how you felt in the locker room against Notre Dame? You guys beat them. They will use that motivation to go forward. And so I think that it was a good matchup. Maybe it should have been a week two. But you know what? It's Labor Day. It's about ratings. And it was prime time. So, yeah, it worked out for Ohio State and maybe for Notre Dame. So where Dinesh is right, losing at Ohio State week one, and if they go 12-1, that loss is a better resume than, let's say, an Oregon losing 49-3. So I think it was a win-win situation for everyone involved. Notre Dame, your season's not over, but we still love to see Notre Dame losing to Boston College in the middle of the season and ruining their national championship hopes, always.
Die Defense von Notre Dame, Jan, wird sich, also war halt irgendwann platt, weil auch die Offense halt nie wahrscheinlich auch diesen Mental Hit gesetzt hat, dass es mal zwei Scores Vorsprung werden. Und so war Ohio State halt immer dran und im dritten und vierten, also Ende drittes, als dann der Anschluss fiel und, nee, beziehungsweise der Führungstouchdown fiel und viertes, als dann auf zwei Scores ging, hat man gemerkt, Notre Dame hatte nichts mehr entgegenzusetzen.
Ja, das kann man so sagen. Ich war super gespannt, wir hatten es ja in der Preview auch kurz besprochen, wie gesagt, Marcus Freeman ist einer meiner absoluten Coaching-Favoriten, der neue
Ohio State war Favorit mit 17, ja, und sie waren nie nah dran, das zu schaffen.
Nee, am Ende hatte ich ein bisschen Angst, dass sie, ne, dass irgendein Garbage-Time-Touchdown dann durch irgendeinen langen Lauf, wenn sie die Uhr auslaufen, dass sie dann doch drüber kommen, das wäre jetzt ein bisschen unfair gewesen. Er hat ja, also das Interessante war ja, dass er den Coaching-Staff relativ gleich behalten hat. Ne? Brian Kelly ist weg und Brian Kelly hat kaum einen Assistant mitgenommen, was ja schon ein bisschen seltsam wird, weil normalerweise nimmt man ja dann noch den einen oder anderen mehr mit, aber Tommy Rees, der OC ist geblieben und auch relativ viele Position Coaches. Freeman hat sich da irgendwie überreden können. Und ich war ja total überrascht, gespannt, wie wird jetzt eigentlich er gegen Ohio State agieren mit der Defense. Ich hatte damit gerechnet, dass er sehr viel Zone spielen wird, weil man eben diese Top Receiver nicht in Man nehmen kann. Das hat er gemacht. Er hat unglaublich variabel gecallt, geblitzt, Man gespielt, Zone gespielt, auch Zone gespielt, mit drei Spielern gerusht und hinten vorsichtig gespielt, aber auch fünf gebracht. Er hat wirklich versucht, einfach CJ Stroud, den Quarterback, dazu zu bringen, dass er bei jedem Play überlegen muss, dass er bei jedem Play nachdenken muss, wer kommt jetzt aus welcher Richtung, also sich einfach nie bequem machen kann. Das fand ich schon stark. Und dann kam eben dazu natürlich als relativ gewichtiger Punkt, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sich eben Jackson Smith und Jigba, der beste Receiver des Landes, verletzt hat. Und das hat ein bisschen die Dynamik des Spiels verändert. Denn das ist eine Matchup, gerade eher im Slot gegen den Slot Corner Bracy, das ist das eine Matchup, wo man eben nicht gut Man spielen kann. Danach hat Freeman noch mehr verschiedene Sorten Man gecallt. Oft Cover 2 Man, also mit zwei tiefen Safeties, damit er die Big Plays nimmt und darunter einfach leichte Completions verhindert. Weil wenn du einfach Man spielst, dann ist der Cornerback nun mal oder der Safety, der Slot Safety oder auch ein Linebacker einfach immer am Spieler dran. Zumindest irgendwo in der Nähe, wenn er jetzt nicht total unfähig ist. Das fand ich, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Safeties haben stark gespielt. Wie gesagt, er hat immer mal wieder Blitz gebracht. Und dann war es natürlich ein bisschen Pech, dass er den einen doppelten Safety-Blitz, dass er da dann den Touchdown kassiert. Das ist halt eben das übliche Spiel. Ne? Man lebt und stirbt mit dem Blitz. Hier ist er gestorben, aber insgesamt war das einfach eine super Partie dieser Defense. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dem will ich zustimmen, Nicola. Sie haben letztlich einfach in der Offense nicht genug geboten. Sie haben eben mit ihrem neuen Quarterback Tyler Buckner gespielt und man merkte, dass sie ihm letztlich nicht ganz vertrauen im Passspiel. Sie haben ihn laufen lassen, das ist eben eine seiner großen Stärken. Sie haben die anderen Backs laufen lassen, das hat immer weniger geklappt im Laufe der Zeit, weil Ohio State eben auch eine gute Defense-Leistung gebracht hat. Sie hat das eine Big Play zu Beginn auf Lorenzo Styles, danach ging halt im Passspiel relativ wenig, auch mit Michael Mayer übrigens, der finde ich, hätte noch ein bisschen mehr eingesetzt werden können, aber insgesamt hat sich Reese, der OC, entschieden, wir wollen Tyler Buckner nicht das Spiel verlieren lassen. Und das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich sehe ja nicht, wie der im Training agiert und vielleicht ist es ja einfach so, dass er im Passspiel noch ein bisschen wackelig ist, ist ein talentierter Typ, aber vielleicht braucht er noch einen Moment. Das hat dann am Ende, denke ich, ein bisschen den Ausschlag gegeben. Also dass die Irish eben es nicht geschafft haben, mehr Punkte aufs Board zu bringen, den Ball einfach konstanter zu bewegen. Und am Ende, und das ist natürlich dann das Gegenstück, Ryan Day, der Head Coach von Ohio State, hat halt auf reagiert natürlich auch auf die Defense, hat halt viel dann eben auf Ibuka, auf seinen Speedster-Receiver gesetzt und die Schwachstelle in der Defense für ihn herausgefunden mit Cam Hart, hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich den eigentlich für den stärkeren Cornerback der beiden Outside-Cornerbacks gehalten habe. Die hat er immer ins Matchup geschickt und den Speedster eben dann Plays machen lassen und ganz wichtig, am Ende dieser Drive, du wirst es ja auch gemerkt haben, da haben sie dann Power-Football gespielt, was Ohio State ja eigentlich nicht mehr unbedingt spielt. Da sind sie dann eben mit den beiden Running-Backs, insbesondere mit Miles Williams, mit dem Big Back, halt über diese Defense, die langsam müde wurde, drüber gelaufen. Ich glaube, dieser Drive wird Ohio State relativ viel Zuversicht gegeben haben, weil sie gezeigt haben, wenn es hart auf hart kommt und wenn unser Passspiel nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, wenn wir da Probleme haben, auch verletzungsbedingt, aber sicherlich nicht nur, dann kriegen wir es auch hin, wirklich mit Muskelmasse und Power den Ball zu bewegen. Und das, wie gesagt, das sollte ihnen Zuversicht geben. Insgesamt ist die Offense natürlich enttäuschend gewesen für das, was wir vorher alles an Hype entfacht haben. Ich auch, gebe ich ganz offen zu. Aber ein Sieg ist ein Sieg und es war ja letztlich dann auch kein ganz enger Sieg oder kein total, wie soll ich sagen, glücklicher Sieg, sondern schon auch ein sehr verdienter Sieg. Aber eben mit ein paar mehr Fragezeichen, als wir das vielleicht vorher gedacht hätten.
Und nachdem ich auf dem Weg dahin das Spiel Georgia gegen Oregon gehört hatte, war ich auch ganz froh, dass Notre Dame gegen Ohio State nicht so ein Blowout wurde, zu dem wir jetzt kommen. Georgia gegen Oregon, wir haben uns drauf gefreut, Sal. Irgendwie letztes Jahr, wir erinnern uns, Oregon, letztes Jahr, oder? Zu Ohio State gefahren und da dann gewonnen. Dieses Jahr ging es dann zu den Georgia Bulldogs, dem amtierenden Titelverteidiger, wo viele Fragen hatten, wie sieht's aus mit dieser Mannschaft, nachdem sich so viele Spieler in Richtung NFL aufgemacht haben. Die Antwort ist 49-3. Die Antwort ist 570 Yards zu 313. Ich glaube, Stenson Bennett zum ersten Mal 80% seiner Bälle an den Mann gebracht. Ja, das Ganze im Rahmen des Chick-fil-A Kickoff-Weekends, nachdem Oregon so paniert wurde, überlegt der Sponsor, sich in Duck-fil-A umzunennen. Was machen wir denn mit diesem Spiel?
So, two quick comments. First one, very, very quick. Number one, Pac-12 sucks. But number two, you know, I made a comment to you guys earlier about, like, you know, my frustration with Texas, the current state of Texas, and I was comparing it to Dabo Sweeney, what he's done at Clemson, and of course, we don't have to look far when we talk about Alabama, and of course, we'll talk about that later in the show. I don't care if we lose to Alabama. I don't care if we lose to A&M. I don't care if we lose to Ohio State. The key is the health of the program. And in Georgia's case, in this case, as you said, they lost half their team, a championship team, and it took them years to reach the pinnacle, all went to the NFL. Guess what? Next one in, QB1. Next one, you're QB1 now. You're now linebacker one. So this shows the state of not only Georgia football, but if you think about someone like, and of course, if you think about Georgia, didn't have to look far to to keep up with the Joneses. You know, Ohio State has Michigan. As I said, Texas had Texas A&M and vice versa. Georgia was always following and living in the shadow of Alabama. You have the coach coming from the Saban coaching tree. He knows how to build a program. You had Dabo Sweeney also a little bit far north from there. So if Georgia wants to rule the South, they not only have to beat Alabama, they have to beat Clemson. So the state of the program, that you can lose 12, 15 people, 20 people, and win a national championship, you're back on top of it. And, you know, I hate these one-and-dones. I hate these, you know, it's nice to have a Cinderella story, but watching that Vic documentary, Virginia Tech, have they, you know, other than Saturday night in Blacksburg for ratings TV, everyone's crazy, have they done anything since Vic? No, they haven't. You know, you can say Frank Beamer is a legendary coach, but did he really make a program that you can say did it? But you can say Kirby Smart has done it. You can say, of course, Nick Saban has done it. You can say Mack Brown, in some respects, in a couple of years, in a few years, has done it. But the legacy after Mack Brown, it definitely went down. Whereas in Georgia, the key will be is, will Kirby Smart, and also for Alabama, once their legendary coaches leave. Now, Oregon, once Kelly left, you know, they went down, they've been struggling. And it's been quite tough for them to come back. And of course, because it's the Pac-12, because of recruiting, but where you are in the hotbed of college football, of high school football, excuse me, and of football, it's a religion. It doesn't take much for a Georgia to come back with a revamped team and to kill, which we know now is not a national championship contender, but any brand name team. And if it, you know what? Let's be honest. If it was Nebraska, if it was Texas, 49-3. Would have been the same story, no matter who they put on the field.
Gut, dann also 49-3 und Einbahnstraßenfußball kann man es gar nicht mehr nennen, Jan.
Nee, das war eine Machtdemonstration. Also das hat mich auch überrascht in der Höhe. Natürlich war Georgia klarer Favorit, gerade eben auch, weil Oregon im Umbruch ist mit eben Dan Lanning, dem ehemaligen Georgia DC. Und das war natürlich einfach, wie gesagt, ein ganz, ganz klares Statement. Und was mich wirklich überrascht hat, oder zwei Dinge haben mich überrascht. Das eine ist, wie gut die Offense gecallt wurde von Georgia. Das war so variabel, habe ich bei Todd Monken noch nicht erlebt, war wirklich beeindruckt. Wie gut er seine Spieler auf die Stärken entsprechend eingesetzt hat. Zum einen muss man natürlich sagen, Stetson Bennett nach diesem National Championship Game, er war halt, also der hat so viel Moxie gehabt, der hat so viel Selbstbewusstsein gehabt. Ich schrieb das irgendwie, das Spiel, es tropft aus jeder Pore, dass er irgendwie ein ganz anderer Typ ist, der auf dem Platz eine wahnsinnige Präsenz hat. Unglaublich. Und dann haben sie halt eben in der Offensive Spieler ersetzen können, die beiden Running Backs, die sich letztes Jahr geteilt haben, die wurden ersetzt von den beiden Backups dazu und da hat man einfach gemerkt, da hat er sich was bei gedacht, Kenny McIntosh, der eben der bessere Receiver ist, der wurde quasi nicht in einer James-Cook-Rolle, sondern in einer anderen Receiving-Rolle eingesetzt, war da wahnsinnig gut. Die beiden Titans, über die wir viel geredet haben, Bowers und Washington, haben gar nicht so viel Bälle bekommen, weil er den Ball verteilt hat. Led McConkey, der Receiver, der so ein bisschen, ja, wenn man so will, die Receiver-Version von Stetson Bennett ist, auch in diesem Team jetzt nicht unbedingt, also zumindest ein bisschen deplatziert wird. Playmaker plötzlich geworden. Wirklich beeindruckende Offense und in der Defense muss man sagen, da hat sich halt gezeigt, das, was wir ein bisschen befürchtet haben, die haben zwar 8 Starter verloren, aber die haben halt dahinter eben die ganzen Top-Recruits. Dann kommt halt ein Safety wie Malachi Starks in seinem allerersten College-Spiel, macht eine unglaubliche Interception in einem seiner ersten Plays und wirkt danach einfach wie einer der Top-Stars im College-Football in seinem allerersten Spiel. Ne, das ist natürlich auch einer der Top-Safety-Recruits der letzten Jahre gewesen. Das ist dann auch ein bisschen unfair. Man hat halt die paar Mainstays vom letzten Jahr mit Ringo, mit Jalen Carter und Nolan Smith, aber man hat eben auch dahinter jetzt einfach die zweite Garde, die hat jetzt vielleicht ein Jahr gewartet oder wie im Fall von Malachi Starks noch gar kein Jahr gewartet, kommt rein und spielt halt, als ob sie da ewig gespielt haben. Und diese Defense muss einem natürlich so ein bisschen Angst machen. Das war jetzt vielleicht noch nicht der größte Test. Ein Oregon im Umbruch, ein Oregon mit Bo Nix, der ja immer mal wieder für den einen oder anderen dicken Bock gut ist und davon auch vor allem einen wirklich krassen drin hatte. Aber trotzdem, auch so Team Oregon wird eine, denke ich, eher positive Rolle spielen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt zu den schlechtesten Teams der Pac-12 gehören. Und Georgia überfährt die einfach, und zwar von vorne bis hinten. Und am Ende haben sie ihre Backups drin und Oregon kann den Ball immer noch nicht bewegen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen.
Und während der Pac-12-Commissioner schon wieder etwas tiefer ins Glas schauen musste.
Der hat schon geöffnet.
Ja, Texas A&M schlägt dann Sam Houston 31-0. Ging es dann abends ins Spiel Florida gegen Utah, also nochmal Pac-12, diesmal wieder auswärts bei der ACC. Utah führt 19-14 und da war der nach dem dritten Quarter und da war der Pac-12-Commissioner vielleicht überlegen, ob Rectificovani oder Sekt nach dem Ende
definitiv den Namen drauf.
Nach dem Spiel definitiv wieder das polnische Gesöff, Jan.
Ja, wobei ich da vielleicht nicht ganz so hart mit ins Gericht gehen würde. Das war für mich das beste Spiel des Wochenendes. Das war ein hervorragendes Spiel von zwei Teams, bei denen leider eins verlieren musste. Ich hatte es im Blog noch gelabelt als zwei wirklich kreative, lauflastige Offenses und genau das ist es geworden und genau diese Offenses haben halt wirklich den Ball im Laufe des Spiels immer besser bewegen können. Am Anfang haben die Defenses noch gut gegengehalten, aber die Physis hat irgendwann eben dann doch für Konsequenzen auf der anderen Seite gesorgt. Es war kein echtes Highscore-Game für College Football, aber in der zweiten Halbzeit gab es einfach, konnten die Defense, die Offenses nicht mehr stoppen. Es gab halt lange Possessions. Es gab nur einen Punt und der war, glaube ich, auch nach einem 8-Play-Drive oder so. Also das war einfach so, diese Offenses haben beide mit unterschiedlichem kreativen Laufspiel geglänzt. Es gab tolle Play-Calls. Ich fand, man sah, dass die Offense von Billy Napier, von dem neuen Head Coach von Florida, eben auch auf die höchste Ebene transferierbar ist. Er hat wieder seine drei Running Backs gehabt. Das gehört einfach dazu bei ihm. Es müssen immer drei sein. Montrell Johnson, der hat er von Louisiana mitgenommen. Ich habe mich damals im ersten Spiel in ihn verguckt. Der wird wirklich ein richtig, richtig guter Running Back. Und er hat halt Trevor Etienne, den Bruder von Travis, der, glaube ich, in seinem allerersten Play dann auch gleich ordentlich Burst gezeigt hat, weil muss ja in der Familie bleiben. Aber natürlich, die Headline war Anthony Richardson, der Quarterback. Ein so unglaublich mobiler Scrambler, Runner mit 240 Pounds, der aber sich bewegt fast wie ein Kyler Murray oder so. Also das, dieser eine Scramble, nachdem er keinen freien Receiver gefunden hat, oder auch dieser Spin aus dem Sack raus bei einer Two-Point-Conversion, da waren halt ein paar unglaubliche Plays bei. Wirklich tolle Spiel der Florida Offense in dem ersten Spiel, eben unter einem ganz, ganz anderen Coaching-Staff, als sie den vorher hatten unter den Mauern. Auf der anderen Seite, Utah, ich möchte die zu klein reden. Das war ein tolles Spiel von denen. Cam Rising, der Quarterback, ist nicht so spektakulär wie Anthony Richardson, aber einfach so ein wahnsinnig cooler, calmer, collected Quarterback. Die haben physisch dagegenhalten können, der hat den Ball gut bewegen können, selber, der hat den Ball gut per Pass bewegen können, der hat seinen Running Back Tavian Thomas gut eingebunden bekommen, hat selber halt wirklich auch ganz, ganz wichtige Yards erlaufen. Und dann am Ende, als man dachte, naja, die Utes haben eigentlich zumindest die Overtime sicher bei 26-29 und eben kurz vor der Endzone, da übersieht er dann halt den Linebacker Bernie in der Endzone. Wirklich ganz, ganz bittere Niederlage. Dennoch tolles Spiel zweier Mannschaften, die auf sich aufmerksam machen werden. Bei Utah rechne ich in diesem Jahr damit, bei Florida wird es vielleicht noch ein Jahr dauern, aber wie gesagt, ich war sehr, sehr begeistert.
Sad, im Augenblick ist Utah gegen Florida die Niederlage der Nummer 7 gegen ein Unranked-Team. Kann das noch zu einem Quality-Loss werden, wenn Florida dieses Jahr überrascht?
If it's a Quality-Loss for Utah, you know what? If it was any other conference, maybe. You know, if Wisconsin came into Florida and lost that way, if Miami came in and lost that way, maybe. But it goes again to Pac-12. So the same way with Oregon, like I said, even if they finish 12-1, who did they beat? Who is Utah? And then you probably have, you know, Nikolai, you always have this on the tip of your fingers. Who does Utah have on their schedule right now that is ranked and that can help them win some points after losing in the Swamp? Now, definitely Oregon losing in the Chick-fil-A Kickoff Bowl, okay, neutral site, but they lost to, you know, they got embarrassed. They wiped off the court. So, you know what?
Wahrscheinlich USC and UCLA.
I will never mention Oregon for the rest of the season, but go ahead. Sorry, Nicole.
Wahrscheinlich USC and UCLA.
Okay.
Also UCLA ist noch unranked, right. Könnte aber bis sure. dahin, und USC ist sure. halt im Augenblick gerankt.
Yeah, there's a lot of buzz on USC, but that's just buzz. We have to see what happens when they play there. Okay. What's going to happen? And then also if they play USC, I mean, are they in the same? They're not in the same division, so they would. No, Utah and no, SC is in South, so they would probably play also for the Pac-12 championship game. I think Utah would have to beat USC, a ranked USC team, twice, and win the Pac-12 championship to be considered, and then we can say, and then this game would come in their resume. But the way I see it right now, because of the Pac-12, there's no way for them to build that resume back up and win the, because I think there's going to be too many other teams. And, you know, they're lucky Cincinnati lost, so they have a chance. But other than that,
Marcel,
yeah.
Marcel, die Pac-12 hat die Divisions abgeschafft. Also von daher, da spielt einfach das beste gegen das zweitbeste Team im Championship Game.
Right.
Ja, aber das könnte theoretisch ein ungeschlagenes Utah gegen one-loss USC sein. Ne? Das ging ja.
Yeah, exactly. But what I'm saying is, do you think they're going to be, and I mean, that's a good question, do you think they're going to be USC twice? And that's what I said. For them to make it to the CFP consideration, they have to beat USC twice and win the Pac-12. So I said, maybe they'll be in the conversation, but I guess the first question is, do you think they'll beat USC twice? But we have to see what kind of team USC is after they've racked up their wins and they've had some quality wins against Notre Dame and against Stanford and against, you know, and if they also go into a rough situation, a home crowd, a volatile situation, and they're able to take the punches and win the game. So I think for Utah, it's a long shot. So the answer is yin. But I think it's more 9 only because of the resume of the Pac-12, and people will say, oh, yeah, but they lost to Florida, forget it. And remember, Florida is what? I think they're ranked. I think they made fun of it on SEC Shorts. They're not even the top-ranked team in their own division. So, you know, we'll see how the SEC East plays out as well. Then maybe for Utah, this loss will end up hurting them even more, especially if Florida loses to Tennessee and they lose to and they don't make it to Atlanta in December.
Also Florida ist jetzt 12 und Utah 13 nach der Woche. Und ja, schauen wir mal. Gut, dann Michigan, Oklahoma, Baylor, Miami, USC verprügeln ihre Gegner Wisconsin mit mehr als 5 Scores Unterschied. Das wollen wir gar nicht besprechen. Der ACC-Commissioner hat ein schweres Wochenende, Jan. NC State gehört dazu. Die haben East Carolina gerade mal mit einem Punkt geschlagen. Knappes Ding. Wir haben noch einen weiteren in der ACC später.
Ja, mit einem Punkt geschlagen und so ganz genau weiß es wohl.
Verschossener Extrapunkt, glaube ich, ne?
Ja, es war ein verschossener Extrapunkt. Also East Carolina hat den Ausgleich gemacht, den Extrapunkt verschossen und dann nochmal die Chance bekommen, in Field Goal Range bekommen und das Field Goal verschossen direkt, also mit quasi auslaufender Uhr. Also zwei große Chancen für einen Kicker, der letztes Jahr noch irgendwie in einem der All-Conference-Teams war. Kicker sind eine unlegbare Sache, wir sagen es immer wieder. Schönes Spiel von East Carolina mit ihr mittlerweile, ich weiß nicht, holten Ayers in welchem Jahr der mittlerweile ist, gefühlt im 10., aber wie auch immer. War für NC State sicherlich ein kleiner Downer jetzt, denn da hat man gerade auch die Offense um Devin Leary, da hat man eigentlich erwartet, dass die doch gegen einen Mid-Major da deutlicher dominieren und ordentlich Punkte aufs Board zaubern, aber so war es nicht.
Arkansas schlägt Cincinnati, Jan, 31-24. Was haben wir da gelernt?
Ich war ehrlich gesagt, so komisch das klingt, dass ich mit dem Team anfange, was verloren hat. Ich war überrascht von Cincinnati, haben mich gerade in der Offense positiv überrascht. Ben Bryant, der Nachfolger von Ridder, hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Die konnten den Ball relativ gut bewegen, waren in der Defense halt natürlich jetzt einfach mit den ganzen Abgängen, die eben nicht lieber Alabama oder Georgia oder Ohio State dann eben von 1005 und 4-Star Recruits aufgefangen werden können. Wahnsinn natürlich, müssen sich jetzt erstmal einspielen, haben da ja wirklich einfach sehr, sehr viele Playmaker verloren auf allen Ebenen der Defense. Und Arkansas ist ein gutes Team, ist vor allem ein gutes Laufteam, das wussten wir vorher, also KJ Jefferson hat den Ball jetzt auch gut durch die Luft bewegen können mit seinen beiden Transfer-Receivern. Ich glaube, dass Arkansas eine ganz gute Rolle in der SEC spielen kann, keine Top-Rolle, aber das ist ein Team, das unangenehm zu spielen ist. Ich bin sehr gespannt, ob Cincinnati in der AAC halt eine ähnlich gute Rolle einnehmen kann oder zumindest ein bisschen Party-Pressure spielen kann, trotz der ganzen Verluste. Aber ich würde den Bearcats jetzt zugestehen nach der knappen Niederlage, dass du das eigentlich, also die sollten jetzt nicht unbedingt mit den Köpfen ganz nach unten hängend da irgendwie rausgehen, sondern sagen, wir konnten gegen ein SEC-Team, gegen ein gutes SEC-Team sehr gut mithalten mit einem Team, was komplett im Umbruch ist.
Gut, dann Kentucky schlägt Miami, Ohio, Ole Miss schlägt Troy, Houston braucht eine dreifache Overtime, um San Antonio zu schlagen. BYU setzt sich bei South Florida durch und dann kommen wir zu den Duellen der Unranked gegeneinander, die trotzdem lustig waren. Wir fangen an mit Appalachian State gegen North Carolina. Endstand North Carolina 63-61. Appalachian State macht im vierten Quarter 40 Punkte, will zweimal die Two-Point-Conversion zum Ausgleich, schafft es nicht. Dazwischen wird ein Onside-Kick zum Touchdown retourniert, wenn North Carolina auf dem Ball einfach liegen bleibt, dann hat der Appalachian State auch keine Chance mehr, dieses Spiel zu gewinnen. Es war vogelwild. Ja, ne?
Also. Ja, also das war ein Spiel, da denkst du ja eigentlich, dass UNC Basketball gespielt hat und 63-61 gewonnen hat oder so, aber es war das Footballteam. Ja, vogelwild und wirklich auch mit so ganz krassen Turns. Also am Anfang wirkte es so, als ob App State da locker drüber laufen kann, führen 21-7, North Carolina, wie üblich, mit grotesker Run-Defense insbesondere. Nachher war es im Pass auch nicht besser. Und dann kommt hier diese Phase ab Mitte des zweiten Viertels bis ins gesamte dritte Viertel, wo UNC aber 34 Punkte in Folge macht und es 41-21 steht. Und man denkt, na gut, dann ist das Ding halt in die andere Richtung durch. Und Drake May, der Quarterback, der Nachfolger von Sam Howell, hat erneut ein super Spiel gemacht. Insbesondere natürlich im Pass, aber eben auch durch eine ganze Menge guter Läufe, sowohl Design Runs, Zone Reads als auch Scrambles. Wirklich einen fantastischen Job und keine Ahnung, was passiert. Im vierten Viertel geben sie das Spiel wieder komplett ab. Und App State kann da insbesondere durch den Pass, also da war dann einfach die ganze Defense von den Targets, war komplett offen. Es war einfach ein Spiel, das dann ohne Defenses, wenn man so will, geführt wurde. Und dann kommt halt sowas zustande, dass dann im letzten Viertel sind 62 Punkte gefallen. 40-22. Das ist ein hoher Endstand normalerweise. Also in der NFL wäre das. Aber das kann man ja keinem erklären. Dass einfach die Defenses nichts mehr können und der Spieler meilenweit offen sind auf beiden Seiten. Oder eben einfach durch Scheunentore laufen können. Und dann das Ende ist ja wirklich. Ist ja wirklich total, total pervers, kann man nicht anders sagen.
Drei Touchdowns in 30 Sekunden.
Ja, und ne, also erst 56-49, da war das dann der erste Two-Point, als App State gleicht aus, in Anführungsstrichen. Haben sie natürlich nicht getan, 31 Sekunden vor Schluss und entscheiden sich, wir wollen die Two-Point für den Sieg. Und Chase Bryce bewirft seinen Receiver, Deshaun Davis, in der Flat halt relativ doll. Also den Ball muss er eigentlich nur über den Defender rüberlupfen und dann ist das Ding durch. Und dann eben dieser. Entschuldigung, Brainfart von den Tar Heels, dass da der Onside-Kick, also die Onside-Kick-Defense war eigentlich super, weil die Upmen haben halt komplett die ganzen App State-Receiver, die da halt standen oder den Ball sich aus dem Spiel genommen durch sehr harte Blocks und dann dieser Bryson Nesbitt, der den Ball dann fängt, anstatt dass der zu Boden geht, läuft er da halt und macht auch noch irgendwie den Sprung in die Endzone, weil er es auch wirklich schafft, damit auch wirklich das Spiel nochmal offen ist. Und App State kontert mit zwei langen Pässen und hat dann nochmal, diesmal müssen sie die Two-Point nehmen und da läuft Bryce selber und wird halt Zentimeter vor der Endzone gestoppt. Also wirklich absolut abstrus, dieses Spiel. Und gerade das Ende, also wer es nicht gesehen hat, unbedingt die Highlights anschauen, wer auf Offense steht, wer auf Defense steht, für mich war das nichts. Ich habe da irgendwann zwischendurch weggeschaltet, bin am Ende wieder reingegangen. Ja, also gibt es nicht so oft sowas. Also dieses vierte Viertel war nichts für schwache Nerven.
Aber Sal, der Reiz des College-Footballs ist, dass es nicht nur North Carolina gegen Appalachian State gibt mit 63-61, sondern sich die Fans auch, wenn sie wollten, dieses Wochenende ein Spiel anschauen konnten, komplett ohne Offense, nämlich zwischen Iowa und South Dakota. South Dakota State, das State muss natürlich sein. Ein fantastisches 7-3 von Iowa, wo Iowa auf die 7 Punkte nicht, wie man denken könnte, durch Touchdown und Extrapunkt gekommen ist, sondern Field Goal und 2 Safeties.
Yeah. I thought I was watching baseball. I mean, I've been watching baseball all summer. I said, wait a minute, is it the College World Series? I thought that was over, but anyway.
Ja, und wenn das Ding 5-5 in Overtime geht, bitte run auf second base, damit wir zum Ende kommen, ne?
Crazy. Yeah. Yeah, they have someone down there, what is it called, cherry picking. Someone's already down the field, and they have to hit him. This is Beispiel Nummer 2, I say. What do they say in court? Evidence, yeah? I turn into evidence B, okay? Number 2, of why they need one more game before they play. Now, for South Dakota State, playing at a Big 16 school, playing against a possible conference champion contender, for them, they needed to show people if they wanted to have any consideration for, you know, to have a good season. For Iowa, I mean, let's be honest. For Iowa, this was to give South Dakota State a payday, have homecoming day. I don't know if they had homecoming, but just basically have an easy win on opening day. They wanted a 49-3 win. They wanted a 35-13 win. And this is what I was talking about, having a game one where you don't play a real quality opponent, you play a cupcake. This was, to me, I have nothing to say other than, and maybe your first question to me was, did they underestimate? Yeah, Iowa underestimated South Dakota State, and South Dakota State, probably not that good. Just South Dakota State, just lucky they didn't lose 49-3. It was 5-3, and it's a game that when I saw the score, I texted you guys and said, great, Big 16 football. One's winning 35-0, and one's winning 5-3.
Stop it, please, stop it.
How many teams?
There is no Big 16. Yeah, look at that. Not 16 at the moment.
Okay, 14. Big 14?
No, please.
Hey, the defense rest. That's my courtroom analogy. Ding, ding.
Nikola, ich habe ja letzte Woche einen kleinen Rant, ich wollte ihn ja eigentlich bringen, aber ich habe einen kleinen Rant darüber gebracht, warum, oder dass ich es nicht verstehen kann, dass Kirk Ferentz sich keinen Quarterback mal durchs Transferportal dazugeholt hat, um seine beiden meiner Meinung nach sehr schlechten Starter vielleicht ein bisschen unter Druck zu setzen, ein bisschen Konkurrenz. Vielleicht kann sich da jemand in den Vordergrund spielen. Und dann kommt dieses Spiel, wo Spencer Petras halt...
Eine Oma mit Rollator scheint den Konkurrenz zu machen, aber ja...
Ja, und genau so war es halt, weil er halt, also wie gesagt, eine Statue mit einem zwar ganz guten, aber sehr ungenauen Arm, das ist natürlich dann schwierig, damit zu gewinnen, vor allem, wenn du dann eben auch nicht mehr das Laufspiel vergangener Zeit hast, da ist auch noch der Starter, Gavin Williams, auch noch ausgefallen, der Starting Running Back, das hat das Ganze nicht verbessert, sagen wir mal vorsichtig. Und dann kriegen sie es hin, sie haben einen der besten Teile des Landes, Sam LaPorta, und kriegen dem genau 2 Pässe für 9 Yards zugeschustert. Da musst du natürlich auch fragen, was bei Brian Ferentz, was bei dem OC da falsch gelaufen ist. Dieses Spiel ist grotesk gewesen, außer dass sich Iowas sehr guter Panther Torrey Taylor, der letztes Jahr schon einer der besten Panther im College-Football war, nachhaltig ins Gedächtnis rufen durfte mit seinen 10 Punts, die er fast mit 48 Yards pro Punt, also das war schon
ja, MVP, ganz damit, klar.
Ja, vor allem, also MVP auf jeden Fall, überhaupt keine Frage, vor allem, weil er halt ja natürlich auch mit seinen Punts diese beiden Safeties halt vorbereitet hat, weil er die Jackrabbits da in sehr, sehr schlechter Ausgangslage gebracht hat. Dieses Spiel hat keine 300 Yards an Total Offense gehabt. Es hat 16 First Downs, jeweils zusammengerechnet, beide Teams zusammengerechnet. 16 First Downs, 186 Total Yards in der Offense. Grotesk. Also wirklich grotesk. Und Iowa macht.
Es hatte 69.250 Menschen, die sich das angeschaut haben. Und die, glaube ich, ja, zwischendurch, ich habe Bilder gesehen, nicht ganz glücklich waren mit dem, was sie da geboten bekamen.
Nee, vollkommen zu Recht. Und vor allem, man muss sich ja, und das ist ja das, was ich meinte, wenn du jetzt einfach nur kein gutes Team bist. Aber Iowa hat eine absolut Top-Defense. Eine Top-Defense. die kann man doch nicht so, die kann man doch nicht so grotesk verschleudern oder verschenken, dadurch, dass sie in der Offense halt nicht nur schlecht sind oder ein bisschen fußlach oder eindimensional. Ne? Wir reden jetzt nicht über Wisconsin, die halt einfach den Ball nicht gut passen können. Wir reden über eine Offense, die eine Minus-Offense ist und das wird natürlich dieser Defense irgendwann auf die Füße fallen. Das ist letztes Jahr schon passiert. Irgendwann kann so eine Defense auch nicht mehr halten. Gegen South Dakota State funktioniert das vielleicht noch. Gegen andere Teams wird es nicht funktionieren. Das darf nicht sein. Also das ist halt wirklich, da fehlen mir die Worte.
Gut, eins machen wir noch, bevor wir dich entlassen, Jan. Das Sunday Night Game zwischen LSU und FSU. Das fällt auch in die Kategorie Vogelwild. Am Ende verliert LSU 23-24. Im Superdome ein Spiel, das LSU nie verdient hätte zu gewinnen, ein Spiel, das FSU verdient hätte zu verlieren, so sehr, wie sie sich angestrengt haben, LSU in diesem Spiel zu halten. Am Ende ein Turnover an der 1-Yard-Linie für FSU mit einer Minute auf der Uhr, also statt Touchdown und 2 Scores Vorsprung, Turnover und dann marschiert LSU das Feld runter. Da diskutieren wir jetzt auch nicht drüber, wie gut oder schlecht das war. Macht den Touchdown und dann wird der Extrapunkt geblockt und stirbt an der Unterkante der Querstange. Und es endet 24-23. Ich saß im Stadion, also mein Nackenschmerz, ne, jetzt noch vom Kopfschütteln, kann ich dir sagen.
Ja.
Aber insgesamt, für das Gesamtprodukt, das uns da geboten wurde von diesen beiden Teams.
Ja, das war so eine Mischung aus dem Fumble von Jerome Bettis und dem River City Relay damals von den Jaguars. Das hat so, also den Saints und den Jaguars. Das ist so ein bisschen eine Mischung davon gewesen, oder?
Also, also ich möchte übrigens, also der Quarterback von FSU, der Quarterback von LSU und der von FSU, die haben mir richtig gut gefallen, beide, ja. Aber
Und ne, wir haben es ja schon gesagt, der Quarterback von LSU war ja Jaden Daniels, vorher Arizona State Transfer, der weiß halt, dass man spielt, um zu gewinnen. Das hat er von seinem vorherigen Headcoach gelernt. Und er hat das ja am Ende auch durchaus ganz, ganz solide umgesetzt. Ich meine, das Spiel war am Anfang nicht besonders, aber am Ende hat es ja dann ziemlich an Fahrt aufgenommen. Das hätte FSU einfach nie so knapp gestalten dürfen, weil die ja schon das deutlich bessere Team waren.
Ich glaube, aus zwei Punten auf seiner eigenen, Inside der einen Red Zone machte FSU 0 Punkte, ne? Also von LSU,
Richtig, richtig. Das ist natürlich. Das ist natürlich schon relativ wenig. Also Malik Nabers, der Receiver, der diese beiden Bälle hat, weil das hat dann auch nachher von Brian Kelly doch ordentlich öffentliche Kritik bekommen, wo man sich auch fragt, ob man das jetzt so unbedingt formulieren muss. Gerade im College Football noch am ersten Spieltag bei einem wohlgemerkt talentierten Spieler, einem guten Spieler, aber gut, das wird Brian Kelly besser wissen als ich. 24-10 für das Viertel. LSU hat ja bis dahin, oder also in der ersten Halbzeit noch ins gar nichts hinbekommen und dann kam sie so langsam in Fahrt mit Jaden Daniels. Man fragt sich natürlich, warum sie Cajun Booty, den Top-Receiver, einen der Top-Prospects der kommenden Draft, zumindest ist das momentan der Stand von allen, und da würde ich auch mitgehen, warum sie den nicht eingesetzt gekriegt haben. Der hat irgendwie bis ins vierte Viertel halt keinen einzigen Ball gefangen. Also das muss man natürlich deutlich anders lösen. War auch wohl entsprechend unzufrieden nach dem Spiel. Aber das trotzdem, das darf natürlich einfach nicht passieren. Sie kommen ran, 24-17, dann stoppt LSU den Angriff der Seminoles, war glaube ich sogar ein 3-and-out, und dann kommt halt dieser Fumble von Neighbors, wo du denkst, okay, dann jetzt ist das Ding durch, jetzt müssen sie es halt nur noch reinlaufen. Sie hatten halt, sie konnten nicht abknien aufgrund der Timeouts von LSU. Und dann dieser Fumble an der 1 und dann eigentlich ja wirklich, das muss man, das finde ich schon.
Wegen eines Pitches, also nicht wegen eines Handoffs, sondern man pitcht den Ball ja zu, ne?
Genau, wegen eines Pitches. Das muss man natürlich auch hinterfragen, aber das ist ja diese Sache, die man am College immer wieder bemängelt. Das ist auch, ne? Quarterbacks under Center sind natürlich eine Seltenheit geworden. Das heißt, auch da ist immer bei Short Yardage schon das Ding, dass der Ball erstmal natürlich sehr viele Yards nach hinten gesnappt werden soll, damit dann überhaupt was geht und der Running Back dann am besten noch einen Kaltstart hinlegt. Ja, gut, da hat man sich mittlerweile ein bisschen gewöhnt, dass man das vielleicht, sagen wir mal, Situational Football oder Situational Awareness da nicht immer besonders groß geschrieben wird. Aber dieser Drive, den Jaden Daniels dann hingelegt hat, Bei einer Minute fünf ist er gestartet an der eigenen Eins. Das muss man schon nochmal, finde ich, betonen, wie gut er war und wie gut er auch vom Time-Management war. Das hat man am College selten, in der NFL vielleicht ein bisschen öfter, aber das war schon hervorragend gespielt. Wirklich absolut großartig. Mit dieser sehr, sehr langen Unterbrechung dann, um zu gucken, ja, ist noch eine Sekunde drauf, war der Spieler out of bounds oder nicht. Und dann
ich weiß ja nicht, was sie da geschaut haben, dass das so ewig gedauert hat, ja. Aber das Ding ist halt, genau, wenn die Schiedsrichter ihn inbound geben am Anfang, direkt, ja, dann ist das Spiel vorbei, weil innerhalb von einer Sekunde nach Ballfreigabe kommen sie nicht mehr hin.
Nee, dann ist das Spiel vorbei, das ist richtig.
Also da haben sie Glück gehabt, dass die Schiedsrichter erstmal auf out of bounds erkannt haben.
Genau. Und dann haben sie ewig gesucht und geguckt und war er out of bounds oder nicht und so weiter. Und hat dann haben sie eben dieses Play nach gefühlt 15 Minuten Pause bekommen. Und auch da war er sehr, sehr cool. Daniels hat den Ball auf Joel Jenkins gepasst. Und dass dann der PAT geblockt wurde, also ja, wirklich, wirklich nochmal ein Reminder, College Football is back, College Football is crazy. Fantastisches Ende, war ja nicht ganz das Ende, aber fantastisches Ende eigentlich des Spieltags.
Aber Sal, Jan, du kannst, wenn du übrigens los musst.
Genau, ich würde mich jetzt verabschieden. Nicht, weil ich wegen Nicolas Contoletti-Allüren nicht mehr gegen den Spread picken will. Das mache ich nächstes Jahr wieder. Oder nächstes Jahr nicht, sondern nächste Woche wieder. Allerdings mit Münzwurf dann, wenn Nicolas schon das so überwachen will. Aber ich bin im Urlaub und habe noch anderes vor heute. Von daher tschüss und auf Wiedersehen.
So, Sal, we have to bring it, wir müssen es zu Ende bringen. Nicht, aber erstmal LSU, okay. FSU ist jetzt 2-0. Mhm. Die Begeisterung der Fans war zu spüren im Superdome. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele da sind. Übrigens auch als eingefleischten Blue Devils Fan, wo der War Chant auch übrigens die gleiche, also auch die Fanmusik ist, irgendwann geht dann das doch auf den Keks, wenn einer hinter einem permanent grölt, aber FSU 2-0 und so ein bisschen auf der Welle, ne? Also so, das ist ein guter, ist ein positiver Saisonstart für FSU.
No, definitely. And this is, a counterpoint to what Sal said earlier. Like, you know, have one season where you play the first game play a cupcake. But in this case, you got two hungry teams, two desperate, hungry program. So, you know, and you can put Texas in there as well. But in this case, in this example, you have FSU and LSU, two brand name programs. Yeah, let's just do Louisiana kickoff. Let's put them in the Superdome. Let's put them in primetime. Let's go, you know, let them go at it. And it was awesome. It was everything that Jan said, it was crazy. It was fun. It was, you know, and you know, it's boring. Okay, yeah. But then somehow they came back. And true college football fans watching at that time, of course, were rewarded from, you know, and that's the beauty of college football. So that's the counterpoint of, okay, Sal, what's wrong with two brand name programs playing on week one? And there you had it. So beautiful game, craziness of college football, all encapsulated in 60 minutes of madness. And with Tessitore, why not?
Ja gut, wer es kommentiert hat, das habe ich natürlich nie mitbekommen, aber
it was. Yeah, I was waiting for him to say, LSU is back.
Es war vogelwild und LSU, erstes Spiel mit Brian Kelly, also verloren. Das einzige Team übrigens, das einzige SEC-Team, das verloren hat an diesem Wochenende, Sal, das sagt auch viel aus.
Ja, yeah. Well, that's the thing. It's not over for LSU. Maybe FSU ends up doing well, but they don't need this kind of game to get to Atlanta. They just have to win one of the toughest schedules, actually the toughest schedule, right? SEC West, can we all agree on that? And once you win the SEC West and you're in Atlanta, you will be in the competition or in the conversation for making the CFP. And if you don't make the CFP, who cares? You went to Atlanta, you partied, and you had beat, it means if you made Atlanta, that means you beat Bama and A&M. So it's a good season.
Der Schedule sieht tatsächlich vor, wenn wir das aktuelle Ranking nehmen, 8. Oktober gegen aktuell 24 Tennessee Heimspiel, dann auswärts gegen aktuell 12 Florida, dann Heimspiel gegen aktuell 22 Ole Miss, dann Heimspiel gegen aktuell Nummer 1 Alabama, dann Auswärtsspiel bei Nummer 16 Arkansas, dann Alabama Birmingham und dann zum Saisonabschluss auswärts bei Texas A&M, die aktuell Nummer 6. Ja. Wenn sie da tatsächlich ungeschlagen durchkämen, wären sie wahrscheinlich nicht nur Favorit im SEC-Finale, sondern dann würden sie auch über Playoffs sprechen. Ich glaube bloß nicht, dass das passiert.
For sure. Definitely. I mean, that schedule is crazy. But if you do it, you deserve it.
Gut, dann haben wir noch ein Spiel. Clemson gegen Georgia Tech. Ja, ich glaube, da haben viele nicht erwartet, auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht deutlicher aussieht, als das Spiel letztendlich war, nämlich am Ende steht ein 41-10. Ich glaube, es haben viele nicht erwartet, dass sich Clemson auch gerade offensiv gegen Georgia Tech so schwer tut. Er stand mit 5 Minuten im dritten Quarter, stand es erst 17-10.
Ja. If you want to do a quick cut, can I make a joke? I actually yawned when you were talking about this game. I didn't see it.
Yeah, no, es war halt schwierig. Am Ende, wie gesagt, setze ich Clemson souverän durch, aber...
I mean, I can say one thing. I mean, the only thing I can say about it is about Dabo Sweeney's program, but I mean, yeah. Okay, if you want to, I'll say it. Okay, hold on a second. Ready? 3, 2, 1. Yeah, you know, again, first week of the season... But you know, it's a program that Dabo Sweeney has created there, as I mentioned earlier. And it's the funny thing is that Clemson had an off year last year, but they were still, you know, in the conversation for the national championship, you know, and that's the good thing. When you lose one or two games and it's a disappointing season, or if you lose one game in the national championship game and your coach calls it a rebuilding year, that's a great problem to have. And I think Clemson is now in that same level where, you know, if they lose a game early in the season and it's an off year for them and they need to develop more talent, that's a great problem to have. But that means that's a program problem. And maybe they started off the game, underestimated Georgia Tech, but they won. And so now they can build from there. And that's an important thing for especially teams like who are competing with Alabama, Georgia in the past. But let's say the Clemsons, the Ohio States, the Michigans, they're not only just playing for their rivals, but they're also playing for the CFP conversation. And so they have to win, and they have to survive, and then they have to go on to the next game. And for Clemson, this is one of those games where, okay, we survived, and now we can use that motivation. Just like with Ohio State, we won this game, and we're still alive, and now we can use this motivation going forward.
Gut, dann schauen wir mal. Nee, dann machen wir eine kurze Pause. Dann schauen wir auf das Programm von nächster Woche, wo nicht so viele Topspiele sind, aber eins, über das wir mit Cell auf jeden Fall sprechen müssen. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Sermita, der in der Leitung geblieben ist. Und wir schauen also auf diesen Spieltag, für die es interessiert, in der Nacht von Freitag auf Samstag. UCF gegen Louisville um 1.30 Uhr und New Mexico gegen Boise State. Boise State, die gerade hoch gegen Oregon State verloren haben, um 3 Uhr morgens. Und dann richtet sich der Blick auf den Samstag und auf den Samstag um 18 Uhr, Sel. Wenn im DKR Texas Memorial Stadium in Austin, Texas, die Texas Longhorns,
yeah,
die Alabama Crimson Tide zu Gast haben. ja, was es klingt auf dem Papier erstmal nicht ausgeglichen. Aber also, was kann Texas bieten, was Alabama vor Probleme stellen kann?
Okay, so I was thinking about a game like this. Have I experienced that? Like I mentioned earlier, I was a sophomore when I got to the 40 acres. I was, you know, in 100 year of Texas football. And one of the best games ever, or one of the most anticipated games that was on the schedule, because we weren't in the Big 12. We played, you know, SMU and U of H, and that kind of sucked. But I remember 1994, 95. I forget the date now because I looked at it, but maybe you can look at it. Texas Notre Dame. I think Ron Paulus was the quarterback. And I mean, we had a pancake. We weren't big drinkers, so we decided to have a mid afternoon game, if not a 12 o'clock kickoff or 11 o'clock kickoff. And I remember we had a pancake tailgate, and we were winning. I think we're up by 10, if not 14 points, 14-3 maybe, 17-14. It seemed like we were winning the whole game, and there was no way we would lose this game. Notre Dame put up a fight, but we were going to win this game. But we didn't.
23. September 1995 übrigens.
Okay. And I remember my friend just looking at us and going, wait a minute, what just happened? It was that kind of game. That's like that's the LSU Florida State finish. But we were in the stadium. We knew we would win this game. This was a program-defining game for John McAvick. This was going to get us. And of course, I mean, this is the kind of game that got him fired, probably. I mean, other than the Route 66, or Route 66, losing to UCLA 66-3. But we were so pumped up for this game. We were so ready to win this game and say, we are now college football, or we're our return to college football elite. So when I think about Texas-Alabama this week, what can Alabama expect? I don't expect a win, Nikolai. I expect I think I sent you guys a meme with blood in their hands. It's going to be a bloodbath. It could be 49-3 that can wipe out Texas and wipe out Sarkisian's era for, can set us back for 3-4 years. But it could be, at minimum, and this is what I'm preparing myself for, and I'll be happy. I guarantee you, when we talk next week, if this is a game that we lose 30-23 or on last second field goal, I will be very happy. Because back then, 30 years ago, or whenever 94 was.
Nee, na, 96, ich war beim falschen Spiel. 21. Yeah. September 96. Texas hat 14-3 geführt und 24-27 yes. verloren.
Genau.
Viel cool auslaufende Uhrzeit. Uhr.
And if I look back then, I said, you know what, that was fun because, we tailgated, we had Notre Dame on campus. It was awesome. This is what you go to college for. This is why you go to college, but also a big name college, and that's, we enjoyed it.
Mit einem gewissen Ricky Williams, einem gewissen Priest Holmes.
Mm-hmm. Exactly.
Yeah.
So this was the beginning. If anything, it didn't put our program back because we weren't up. But, it was something that kind of, like I said, it was worth paying all that money for that tuition.
Kicker, and in this Phil case, Dawson, das waren alles große Namen.
Yeah, exactly. There was talent there. I mean, we really believed we would win this game. And we were winning the game. That's the scary thing. So fast forward to this Saturday. If Texas can just not embarrass themselves and they can win, and what really sucks is, I guess it's good for me to know that losing six games, or how many games did Texas lose in the season? Six games in a row. Nothing can be worse than that. So if they don't embarrass themselves like they did at the end of last year, and if they take a lead and they lose on a last-second field goal or pick six, and basically the 2000 game. So, and also I was thinking about the 2010 championship game. That's the game I'm talking about, sorry. And Texas had no right. First of all, if Colt McCoy was in, we all know that. This is like the JFK assassination, right? Was there a second shooter? If Colt McCoy was in the game, there's no doubt Texas wins that game, okay? And we're talking about a legacy. We're talking about Nick Saban as the coach now, taking over, whatever. But he did get hurt. The fact is that Texas came back, and they had talent too. If you go back to that roster, as you were looking at this roster in 96, the roster in 2010, that's the NFL today. And they should have won that game with Gilbert. But Alabama's defense is in a class by itself, and they won the game. So 37-21, fine. If the Longhorns played the same game they did 12 years ago, I would be happy with that. Okay, fine. They had the number one team coming to Austin, and they only lost 37-21, not 49-3. The bar has been set for a brand-name program, how to embarrass yourself on the big stage. And thank you, Oregon. You've done it, and you've provided cover for everybody else. Sarkisian, like you said, he doesn't expect much. Just go out there, fight, play your best, and lose 37-21, and I'll be happy. And those are my thoughts while watching Week 1 of games.
Gut. Alabama Favorit mit 20.
Yeah, I mean, obviously they know where Texas' program is at. You know, and think about it. In 2019, you know, and we talked about this a lot during 2019, they were playing LSU. We didn't know if they were going to be a national championship contender. Joe Burrow, who the hell is he? We all know who he is now. We know how the season went. But that's, you know what? That's the kind of game that I expect. Okay? I expect a game where we're competitive. We should win. But, we, you know, 2019, we weren't that bad. But we should have won that game. So I think that's the kind of game also. So I don't have to go all the way back to 1996. I can go down to 2019. And knowing now that LSU won the championship that year, that they had a Cinderella season, they had all that NFL talent, that makes sense now. But right now, number one, Alabama, coming off a rebuilding year, they are ready, and they're ready to rock. And if Saban, I don't know what happened with Saban and his talks with Texas. You know, we don't know what really happened, but this could be a statement game for Saban. Oh, really? You didn't want me? Well, here's your 100 points. Take that.
Also, covern Sie oder covern Sie nicht, Sir?
Yes, for
Sie,
sure.
Sie covern. Gut. Weil we keep books this year, ne? Also wir schreiben eure Tipps mit und zum großen...
Oh, sorry, we're doing Pick'em, so I apologize. Oh,
yeah, okay. It's fine. Wir kombinieren das mal, weil es wirklich diese Woche auch wirklich wenig Spiele gibt, wo man das Gefühl hat, da kann groß was passieren. Das ist halt so. Also Woche 1 ist so die Euphorie mit diesen gesetteten Spielen, ja, mit diesen Kickoff-Games quer durchs Land, auch an neutralen Sites und an neutral Sites und so. Und Woche 2 ist dann so wirklich die Rückkehr fast zur Preseason mit nur noch seltenen großen Matchups. Also wir haben 2-3, aber ja, der Rest ist halt, also wenn irgendwie Georgia gegen Samford spielt oder Michigan State gegen Akron oder Washington gegen Portland State oder. Ja. Clemson gegen Furman, da glaube ich auch nicht, dass viel groß was passiert. Der Utah gegen Southern Utah oder North Carolina State gegen Charleston Southern, dann sind das halt Matchups, wo wir sagen, da gehen wir halt schnell drüber und schauen dass das nur bedingt im Detail an. Arkansas gegen South Carolina ist um 18 Uhr. Vanderbilt gegen Wake Forest ist um 18 Uhr. Mhm. Da sollte die ACC eine Chance haben gegen SEC-Team. Und der 18-Uhr-Slot ansonsten meistens sollte er unausgeglichen sein. Penn State gegen Ohio oder solche Sachen, das sollten klare Siege sein. Dann schauen wir mal kurz. 21.30 Uhr, dein Lieblingsthema, South Texas A&M. Die spielen gegen Appalachian State, die ja jetzt eben dieses verrückte Spiel gegen North Carolina State hatten. Can Appalachian State repeat?
No, actually, I would go back. Isn't Appalachian State who beat Michigan?
Ja, aber damals waren sie sogar noch FCS. Jetzt sind sie ja aufgestiegen.
Okay, so the answer is yes, but unfortunately, last week's game kind of, you know,
Texas A&M gewarnt wahrscheinlich, ne?
Yeah. No, it would be awesome. And I would love to tell Ralph, and I think he'll be happy because he's making too much fun. Oh, yeah. I expect teams in the SEC to play cupcake games. So he's calling Alabama and Texas a cupcake game. And it really pisses me off. I would love for Appalachian State to end A&M's bid for a national championship right there. Again, it's a home game where you're paying them to come in there and to entertain the donors, the elite, the big spenders for A&M football, the big sponsors and supporters. This is that game. But Appalachian State has made a name for themselves because of that Michigan game. And then last week's game definitely showed that they're going to be a dangerous team. So, yeah, that's a huge game. It's not a Vern game, but it's at the Vern time. So it's crazy things can happen.
Texas A&M favorite with 19.
19, yeah. No, they won't cover.
Gut, das Erste, ich vermute mal, Texas Alabama ist das Gus Johnson Game, wie gesagt, Gus Johnson geht's gut, he will be fine. Dann auch um die Uhrzeit Pittsburgh, Tennessee, ACC, SEC, Jan ist ja jetzt nicht da, aber wir hatten vor ein paar Tagen ein Gesprächszell, in dem ich ein ESPN Radio Talk erwähnt habe, den ich vor ein paar Wochen gehört habe, als ich im August hier in den USA war und wo es darum ging, Nebraska und Tennessee sind die beiden College Football Fanbases, die wirklich Ja, die in ihrer parallelen rosa Welt unterwegs sind und irgendwie von Sachen träumen, die nicht mehr passieren werden. Jetzt ist Tennessee gerankt, fährt nach Pittsburgh, gewinnt Tennessee in Pittsburgh erstmal, Sal, und B, wenn Tennessee tatsächlich gewinnen sollte und dann 2-0 ist, wie hoch sind die Träume der Volunteers-Fans?
Ja, I think Pittsburgh wins.
Also Tennessee ist Favorit mit 6,5, das heißt, du sagst right. Pittsburgh outright, ja?
Yeah? Ja. Yeah. They're playing in Pitt, and but if they were to win, so that's the second question. It's the same thing you did with LSU, right? If LSU they lost this game, can they come back and they win? And if you look at Tennessee's schedule, now I'm looking at the schedule. I don't know why I didn't look at the schedule earlier. As you pointed out, they're going to play Florida. They're going to play
LSU, Alabama.
Play Alabama this season.
Kentucky, Georgia, auswärts.
And they play Georgia. Okay, so when if they make it to Atlanta, which would be sad for them, because if they do beat Alabama and Georgia, or I guess one of them to make a thing, they're gonna have to face that team again, whoever they beat, if they had beaten them. So it's a tough road for Tennessee. How high are the chances? I say no. I mean, look, they played Ball State, they won 59-10. Pittsburgh, they had a tougher game. In the first week, and so I think if anything, this is good to play a good tough team in the first week. Like I said, they played an unranked West Virginia team, backyard brawl. They won 38-31. Good for them. They have a better game under their hat. So that's why I say Pittsburgh in the upset.
Good. As a
and it'll be tough for Tennessee it'll be tough for Tennessee. I mean, even the Tennessee Kentucky game, I think it was in one of the list games of the year to watch. I mean that's an in-state. I mean that's a cross-state rivalry, and that's gonna be huge. And then they got Georgia. Yeah, it's just gonna be really tough for Tennessee.
Yeah,
I can guarantee only one game that they'll win is Vanderbilt.
Das ist das letzte, ja. Und ja, und UT Martin.
UT Martin, yeah, exactly.
Und Akron können sie wahrscheinlich.
They'll be the champs of Tennessee. Yeah, for sure.
So, weil sie dieses Jahr nicht gegen Chattanooga spielen. Nur deshalb.
Next year.
Genau. Dann schauen wir weiter den Spielplan runter. Wie gesagt, Wisconsin, Washington State, aber das ist in Wisconsin. Ich glaube, da wird Wisconsin einfach drüber marschieren. Sell Wisconsin gegen Washington State. 17,5 für Wisconsin.
Ja, Wisconsin teases their fanbase every year. They'll be 6-0, 7-0. They'll lose one game, but then for somehow they're in the CFP conversation. Wisconsin, will they cover? Oof. Okay, yeah, why not? Yes, Wisconsin will cover. They're hosting Washington State, and it's they'll be on West Coast time. So Wisconsin wins the battle of the W's.
Gut, dann es gilt, einen Champion zu finden in Iowa. Am Samstag um 22 Uhr. So leid es mir tut, zwischen den Iowa Hawkeyes und den Iowa State Cyclones, der Spread. Der Spread ist Iowa mit 3,5 und das ist der Spread, das ist nicht das Over-Under. nach letzter Woche schwierig.
I don't think I've ever said this. I say push. I could care less for this game. Iowa to me.
Aber Iowa braucht einen Champion.
Und nicht nur beim
Cornhole werfen, weißt du? Also.
Right. Okay, so I'm looking at the top 25, so I don't see that game on my top 25 list. So the game is in Iowa City?
Ja, das ist bei Iowa. Nicht in
And Iowa is favored by
3.5.
You know what? I this is my shout out to I wasn't able to wear yellow ribbons when MLB played it for to fight child cancer. I think I will give it to Iowa only because of that tradition at the end of the first quarter, is it? Yeah, where they wave to all the kids. Iowa wins by 5, so it's going to be a 10-5 game.
Wahrscheinlich beim letzten Spiel haben die Kinder den Spielern zugewunken und nicht andersrum.
Uff.
weil, ja, schwere Zeit.
All they can say is, hey, that game was so bad that it made my cancer feel good, you know, something like that. But anyway.
Was mich ein bisschen erschüttert ist, also für Texas gegen Alabama gibt es Tickets ab $15, für Iowa gegen Iowa State ab 121. Leute, irgendwas läuft da falsch. Aber,
you're the one guy I know who actually goes to these games and buys those tickets. I can imagine that the scalpers, the Schwarzmarkt, it would be like a kickoff $1,000 for people who want to see it. So, but anyway.
Ja, also ich habe meine Tickets dieses Mal tatsächlich alle über die Colleges bekommen und über die Veranstaltungen.
But also, if I may throw in my finance degree a little bit or my business degree from UT, supply and demand, right? I mean, you know, you have, you know, Hawkeye Stadium, you know, what, 50,000, 60,000, and in Texas, HEB, the local supermarket, has to give away tickets. So even for Alabama, and so the one thing they want to do is make sure that they want to sell their tickets, and they realize that Texas is going to get their ass kicked. Do you really want to stand in the sun at 11 o'clock? If the game was in prime time, guaranteed, sold out, ready to go.
Ach so, stimmt, es ist 11 Uhr morgens lokaler Zeit. Stimmt, Texas hat ja 7 Stunden.
And it unforgiving. The Texas sun, I don't know what the weather's going to be like. Maybe you can check that, but for those after, you know, I think it was a Notre Dame game is when I lost my voice. If I speak too loud for a long time, my vocal cords are messed up. If you're screaming and drinking Coke in the hot sun, it messes you up. And I messed up my voice back then. If I knew how much money I would make with my voice, I wouldn't have been screaming at those games. But the Texas sun is definitely unforgiving, and it's not fun.
Um 11 Uhr morgens, 86 Grad Fahrenheit, das sind 30 Grad Celsius, gefühlt wie 94, mm-hmm. 34 mm-hmm. Grad Celsius. Mm-hmm. Und wir gehen dann 13 Uhr 92 Grad Fahrenheit hoch, das heißt, wir mm-hmm. sind bei 35 Grad, gefühlt wie 101, also 38 Grad. Und 14, 15 Uhr sind wir bei 94, 95 Grad Fahrenheit. Das heißt, wir sind bei 34, 35 Grad im Schatten, wohlgemerkt. Im Schatten, ja. Die dann anfühlen wie 103, also die sich dann anfühlen wie 40.
Sure. And I'm saying this now, because I know Jan will make fun of Texas fans. So I'm going to admit to you right now, if it's 103 degrees and you're losing 45 to nothing, hell yeah, you're leaving the stadium. He's going to say, oh, fake fans leaving the stadium. He'll tell you, I would leave too.
Ja, klar. Nach dem Spiel jetzt im Superdome, der schön klimatisierte Superdome, man geht dann wieder raus und draußen sind 27 Grad und 86% Luftfeuchtigkeit, weil das ist halt in den Südstaaten so. Boah.
Yeah, you're down in the bayou, Nikolai. You're down there in the
And laissez les bon temps rouler, let the good times roll. Das war dann.
How many beignets did you have?
Laissez la sueur, let the sweat roll.
But please tell me you had gumbo and Abita beer.
I had a gumbo, yes.
Okay, good. And Abita? That's the Shiner Bock of Louisiana.
Yeah, I'm not too much. Ich bin nicht so der Biertrinker, also von daher.
Aber Gumbo, okay.
Gumbo, ja.
Beignets, ich bin so enttäuscht. Okay.
Ja, aber Beignets haben wir auch in Frankreich. Beignets gibt es auch in Frankreich. Also das ist jetzt nichts, was für mich besonders ist. Gumbo ist besonders, Beignets.
Yeah, but son, these are real Beignets from New Orleans.
Ja, aber. well.
Okay.
Gut, dann schauen wir noch, was sich sonst noch so bietet an dem Tag. Also wir haben dieses fantastische Iowa State Derby angesprochen. Dann haben wir noch, was haben wir noch, weshalb ich verspricht eng zu sein? Hier, Illinois gegen Virginia. Illinois doof verloren gegen Indiana, Virginia 1-0. Illinois hatte vorher gegen Wyoming gewonnen, jetzt also gegen Virginia. Illinois Favorit zu Hause mit 4,5 gegen Virginia.
Oof. I think it's going to be a close game. This fits my thing. Take two teams looking to make a statement, and I think it's going to be a very close game. So Illinois is favorite, right? Yeah, they won't cover.
Gut. Dann haben wir
Three points.
Okay. Yeah. Dann haben wir Big 12 Football. West Virginia, die wir letzte Woche alle gegen Pittsburgh begeistert gesehen haben, gegen Kansas. West Virginia Favorit mit 13,5.
Ja, they'll cover. West Virginia wins.
West Virginia.
I mean, Kansas beat Texas last year. I mean, do we know if their program got better? Did they win recruits? I don't know. I don't think anything's changed there. So West Virginia definitely. Yeah.
Gut, dann hätten wir noch East Carolina gegen Old Dominion, die beide letzte Woche die ACC geärgert haben. Einer beinahe, der andere definitiv East Carolina Favorit mit 12,5.
They'll cover.
So, dann schauen wir weiter. UCLA wird Alabama State verprügeln. Nevada wird Incarnate World verprügeln. Das sind wirklich die ganz großen Mashups. Hier, Florida Atlantic gegen Southeast Louisiana. Also, wen das nicht antönt, weiß ich auch nicht.
You know what? I'll tell you one thing. I will watch directional school matchups over the AFC South any day. that's how highly I regard this matchup, but AFC South sucks. So, go ahead.
Wer am Wochenende in Boca Raton, Florida ist und nichts vorhat, um 18 Uhr Ortszeit, Florida Atlantic gegen Southeast Louisiana. Dann, um 1 Uhr morgens wird es wieder ein bisschen besser. Florida gegen Kentucky, Sir. Ich suche den Spread raus. Moment, yeah. Florida Favorit mit 5,5.
Ja. This is a conference game and this is what I love to talk about. Both teams are considered to be, they're both ranked, considered to be, this is a SEC East matchup, and this will go a long way. And like I said, Tennessee-Kentucky was considered one of the best games to watch this year. Of course, let's see how it goes. Florida came off a huge win. And like I said, those are the kind of wins where you take a punch in the mouth and you say, okay, we got a number 7 team and we beat them. So I say Florida wins and they will cover because it's in the swamp. That's worth 3 points right there. And then another field goal, they win.
Ja, und im Swamp wird es von den klimatischen Bedingungen noch schlimmer als in New Orleans und Kentucky. Ist ja weiter im Norden liegen, da war es zwar auch schwül, aber...
Nikolai, they don't care. Florida... Gator fans, and I think they'll consider this a compliment. But people in Florida, they're drunk anyway. So imagine a Florida student; they're gonna be drunk. They don't give a shit.
Die sind ja das Klima auch gewohnt. Ich erlebe es ja auf Malta. Ja, ich auf Malta. Ich war vor, als ich vor ein paar Wochen da war, hatten wir einen Tag 40 Grad gefühlt wie 66. Ja, so.
Ja.
Celsius, nicht Fahrenheit. Celsius. Und da bleibt der Malteser auch zu Hause. Aber so ein paar Grad drunter, da ist der Malteser halt noch unterwegs und du denkst so, boah, ja. Aber dafür im Winter, wo wir Mitteleuropäer dann bei 14, 15 Grad denken, Mitte Februar oder Mitte Januar, ach, ist ja eigentlich ganz nett mit der Sonne, da packt dann der Malteser die Wintermäntel, der bei 15 Grad packen die halt die Wintermäntel, die Winterstiefel und die Mützen aus, weil ihnen kalt ist. Die sind das halt nicht gewohnt und genauso geht es mir halt mit diesem Südstaatenwetter, das ist mir halt zu heiß und zu schwül. Das ist halt einfach so. Ja. Also selbst, ich war auch schon Florida zwischen Weihnachten und Neujahr, 31 Grad in der Sonne in Tampa war fast zu viel. Ja? Also das ist halt so, die sind es gewohnt. Nur ja, allein der Gedanke, Florida Mitte September, muss ich halt nicht nochmal haben. Umsteigen in Miami morgen wird mir schon reichen, ja, an Florida-Luft. Gut, dann schauen wir mal. 2 Uhr morgens, da wird es ein bisschen interessanter. 1.30 Uhr morgens, da wird es ein bisschen auch interessanter. Was wir zum Beispiel ein Angebot hätten, wäre ein Stanford USC, Must-Win für USC für jegliche Ansprüche. Ja. Und das ist ein Moment, USC mit 9.
Ja. This is, I mentioned this earlier, like, you know, we have to see for Utah what kind of USC team they're going to play. And I mentioned Stanford, and I was like, really Stanford? But you know what? We know.
Stanford hat letztes Jahr, glaube ich, USC geschlagen. Dann nicht mehr viele andere, aber irgendwie, sie haben Chaos verursacht.
Yeah. But, you know, great. I mean, I don't have to go that far, but going back to the Pete Carroll days, they couldn't beat Stanford sometimes. And that made Jim Harbaugh who Jim Harbaugh is. So USC will win, but they're going to have to be very careful. This will be a punch-in-the-mouth game. Can they get up off the mat? So they won't cover, but I expect USC to struggle. I expect USC to be tested. And if we want Pac-12 to be relevant in any, I mean, we know USC, when they win and when they're winning, it's fun football. Like that retrospective about how Pete Carroll's USC was. I want them to win. So this is my even more than Alabama, Texas. I want USC to win because I think this will make it exciting. And so, but they won't cover. It'll be a tough game and they'll win this game.
Gut, dann Oklahoma State gegen Arizona State. Mm-hmm. Wir wussten, you play to win the game.
Is he still a coach there?
Yeah, das Ding ist halt, langsam ist es aber auch, you play for your job, ne? Also.
you play to keep your job.
Oklahoma State mit 11.
Ja.
In Stillwater.
In Stillwater, exactly. And listen, Oklahoma State got a taste of what it is to be considered for the CFP the last couple of years. You know, Gundy has a program there. Sure, they're Oklahoma's brother, but if they want to carve out their own identity in the new Big 12, maybe they go to the Pac-20, who knows? This is a game for them. They're on national TV and ESPN2. So it's in Stillwater. I say they will cover. It will be an easy win for them.
Gut. Dann schauen wir mal weiter. LSU mm-hmm. spielt das Lokalderby gegen Southern. Das ist auch Baton Rouge, aber halt, das wird ein 70-0. Nebraska spielt mm-hmm. gegen Georgia Southern. North Texas spielt gegen Texas Southern. Das sind diese ganzen Directional Schools, über die sich Sal immer wieder freut. Michigan spielt gegen Hawaii. Nachdem Hawaii von Vanderbilt verprügelt wurde, kann man sich denken, wie das ausgeht. Quarterback-Geschichten hin oder her. Michigan ist Favorit mit 51.
Okay. Very short analysis, 2 points. Big House, number one, okay? And number two, Hawaii lost to Vanderbilt. That's it. So, yes, they will cover.
They
51
will
points. 50, I
was... 51!
I mean, listen. They will cover. I'll stop there. I can't talk myself out of this.
51 Punkte Favorit.
I've never seen that. Have you ever seen that? I've never seen that. That's not an over-under, as you said.
51 ist schon krass, ne? Also, ja.
Oh my God. That's like total disrespect. But I think that's, you think about it. If you're a bookie, this is a team that lost to Vanderbilt. A team that goes into the SEC schedule 2-1, maybe 1-2, and then they don't win another game. But this is a team that ran over them. And they're going from the islands to Michigan. So it's, you were talking about how cold and hot it was. I would love to hear a story about.
Das ist halt ein 10-Stunden Auswärtsflug, ne? Also.
Yeah. That too, and then that they're wearing parkas because it's less than 60 degrees Fahrenheit. Yeah, it's 19 Grad sonnig, but for them it's winter.
And maybe a bit windy, yeah. Gut, dann wer vielleicht um die Uhrzeit spannenderen, vielleicht nicht besseren, aber spannenderen Football sehen will, das ACC-Duell zwischen Virginia Tech, die frisch gegen Old Dominion verloren haben, und Boston College, die frisch gegen Rutgers verloren haben, das findet auch am Samstag um 2 Uhr morgens statt. Das ist so ein Christian-Schimmel-Game eigentlich. Virginia Tech mit 3. So, also das ist Heimvorteil, ist immer 3, das heißt im Grunde genommen, selbst Vegas sieht da keinen Sieger.
That's actually insulting, yeah.
We are all losers if you watch this game, so nach dem Motto.
As I mentioned, Saturday nights in Blacksburg.
Mit der Einlauf ist schon cool mit Enter Sandman, muss man ja sagen.
True. I mean, like I said, you know, that pumps you up. It's a great atmosphere. Like I said, this is why you go to college. You know, for the jump around at Wisconsin and all that stuff. Because of the home thing, it's worth, for me, 3.5 points. They'll win by 5, 6, 7. Who cares? Yeah, but they'll win. And cover.
Gut, und vielleicht eines der interessantesten Matchups auch mit Blick mm-hmm. auf die restliche mm-hmm. College-Football-Saison ist ganz spät in der Nacht um 4.15 Uhr.
Wow.
Wenn BYU Baylor zu Gast hat, das ist eins der, also meines Erachtens ist das eins der interessanteren Matchups am Wochenende.
You know, I completely agree with you, especially with their rankings and the fact that they're future Big 12 rivals.
BYU Favorit übrigens mit 3.5, ne?
Yeah. but that goes to show you about brand names and ratings, okay? So it's going to be on ESPN. What are they going to show at 4 o'clock in the morning? Or in this case, 10:15 or 11:15 or whatever. I guess
10:15 Eastern, yeah.
What are you going to show? So, and you know, it could be because of their religious angle. For me, it's you know, after what happened with BYU recently with the volleyball player, and of course Rape University. I'll stop with it's a very interesting matchup because of the rankings. Will I watch it? Will I watch the? I mean, if you were to text me and say, Sal, you have to watch the ending. It was FSU LSU worthy. Then I'll watch it. But yes, as you said, it's an interesting matchup and could go a long way on deciding what's going on. I will say Baylor will win and they will cover, only because they're home. But this, I think BYU will come with the matchup.
Moment, does this by BYU as well? Does this in Utah? In Provo?
Oh, sorry.
Und Why BYU, und okay, BYU is Favorit mit 3.5.
I apologize. And they're obviously giving not just Heimvorteil, they're giving them a few extra points.
They're giving them a half a point more than Heimvorteil, genau.
Okay. Sorry, I apologize. I shut off my screen. Okay, you know what? I will stick with the winner. I said Baylor would win. I think Baylor will win and they'll still cover, yeah. But of course that changes when I said, oh yeah, they'll have the home crowd. But I just think that somehow Baylor, I'm just talking about football. Forget my religious and my non-rape stance, and non-racist stance. Baylor somehow is a team that is always like they're one loss away, or they're one game away from, you know, like maybe they can beat Oklahoma and they can be in the title race. So I think Baylor will win, and it will be a close game. It'll be an entertaining game. BYU can be crazy, but I think that Baylor should be able to win the game, and they'll cover.
Ich finde, BYU hat einen sehr interessanten Spielplan. BYU spielt gegen Baylor, mm-hmm. spielt danach bei Oregon. So wie Oregon mm-hmm. sich gegen Georgia präsentiert hat.
Where are they playing Oregon, or does it matter?
Auswärts, ja, in Eugene.
Okay.
Dann gegen Wyoming, Utah State, dann bei Notre Dame, dann gegen Arkansas, okay. gegen Liberty, gegen East Carolina, bei Boise State, gegen Utah Tech und bei Stanford. Das ist, also aus BYU-Sicht, wenn sie da gut durch diesen Schedule kommen, das ist kein Cupcake-Schedule.
No, it's not. I mean, you said we talk about Notre Dame, it's on NBC, so everyone's going to see that game. And yeah, and they're playing Pac-12 teams. See, for BYU,
SEC with Arkansas.
But also to play these teams. Oof. Now you've actually talked me almost out of it. That maybe BYU may see that schedule. No, you know what? I'm gonna stick with Baylor. But I agree with you. If they win this game, it sets up a lot of games. They can really ruin Oregon's season. But like you said, Wyoming. And especially Notre Dame, Arkansas, and then also they have these big games spaced out. And if they can go into that Stanford game with a chance, they can make a big six.
Also BYU gegen Baylor, Samstag auf Sonntag, 4:15 Uhr morgens. Ich werde bald das Viertelfinale in Braunschweig in der German Football League ist am Samstag um 20 Uhr. Das wird um 22:30 Uhr vorbei sein. Bis ich zu Hause bin, ist 1:31 Uhr morgens. Ja, ich meine, ich habe ja noch wahrscheinlich ein bisschen Jetlag. Ich bin dann wahrscheinlich eher noch so ein bisschen auf der westatlantischen Seite der Zeituhr und nicht auf der ostatlantischen Seite. Dann ist es vielleicht nicht ganz so spät. Schauen wir mal.
And you know what? And listen, you know, I may be awake, so I'll text you and we'll watch the game together. Okay?
Und wenn es ein Blowout wird, dann gehst du halt ins Bett zur Halbzeit. Aber wenn es spannend wird, warum nicht? Also, außer ESPN-Game kann man so gut im Player schauen. Ja, schauen wir mal. Also. Yeah. Wie gesagt.
If it's Tessitore, then I'm watching.
Ich weiß nicht, ob die Announcer schon Stunden feststehen, aber müssten sie ja, aber ja.
Because the craziness will follow him, yeah.
Tja, also auf jeden Fall, dann wollen wir mal, ja, dann war es das für die Sofa Quarterback College Football für diese Woche. Ich sehe schwarz, dass wir noch eine Preview NFL hinbekommen, weil das Termin nicht so eine Sache wird. Ich hoffe, wir können dann nächste Woche am Montag eine Sendung machen, wenigstens zum ersten Spieltag, und dann nutzen wir das vielleicht ein bisschen auch mit Ausblick. Und ja, auf jeden Fall dann nächste Woche wieder College Football Quarterbacks, wo wir dann diese Spiele besprechen und einen Ausblick auf Woche 3 wagen. Danke, Sal, dass du dabei geblieben bist. Danke ja, an die Hörer, die auch dabei geblieben sind. Und ja, danke und ja, bis zum nächsten Mal. Dann aus Europa wieder. Ciao, bis dann.
Roll Orange.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show, jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.